CropFM, Ausgabe Nummer 568. Wir schreiben den 7. April 2026. Mein Gast heute Abend ist Jascha Schmitz und es geht um den analytischen Idealismus und dessen Folgen. Und wie bei jeder Sendung gibt es auch heute natürlich wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann, auf der Website von CropFM, cropfm.at. Und auch wie bei jeder Sendung ist die Zoom-Leitung offen, man kann über Webclient einsteigen, dann idealerweise vorher vielleicht kurz checken, ob alles funktioniert, ob ihr uns hört und wir euch. Und natürlich kann man auch über Telefon in die Zoom-Session einsteigen. Das ist dann vielleicht einfacher, wenn man es einfach mit einem Mobiltelefon macht. Und von wo auch immer man die Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website lohnt sich auf jeden Fall. CropFM.at, dort findet man ein beinahe vollständiges Archiv mit allen Sendungen in hoher Auflösung als MP3 und Hintergrundinformationen zu den Gästen. Man kann sich am Newsletter anmelden und natürlich findet man auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button. An diesen Stellen wie immer ein ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwenden. Und ebenfalls exklusiv auf der Website die Coverbilder von Matthias Töpfer. Matthias ist der Illustrator dieser Sendung, der Illustrator von CropFM. Dank ihm senden wir in Farbe. 40 Jahre freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner ist er schon tätig. Er gestaltet alles Mögliche, von Videospots über Dokumentationen, computeranimierte Erklärfilme, Buchtrailer, Industriefilme. Mehr von ihm und seiner Kunst und wie man ihn auch erreicht und ihn auch für eigene Projekte natürlich engagieren kann, auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Ja, bei Himmelswunder in Antiochia, das ist bereits der vierte Artikel rund um die damalige Hauptstadt Syriens, Antiochia, zu Zeiten des ersten Kreuzzuges, den Wladislav Raab verfasst hat. Kometen, sich teilende Sterne, Nordlichter bzw. ungewöhnliche Erscheinungen und Visionen von zwei hell gekleideten Männern, die Botschaften und Anweisungen überbrachten, die die heilige Lanze betrafen. Und weiters kann man auf UFOs Anteportas über Tierverstümmelungen und Helikopter unter Anführungszeichen lesen, die sich vor allem in den 1970er Jahren in ländlichen Gegenden wie Colorado, dem San Luis Valley und Sedona, Arizona abspielten und bis heute Fragen aufwerfen. Ja, das und vieles mehr auf ufosanteportas.blogspot.com. Sind Alien-Kontakte und Channelings verbunden? Dieser Frage geht mein heutiger Gast Jascha Schmitz in einem seiner aktuellen Beiträge nach. Er bespricht in dem Artikel eine brandneue Studie des Institute of Noetic Sciences, in der mit drei Transformer-Modellen die semantische Übereinstimmung zwischen trance-gechannelten ET-Botschaften und 750.000 Seiten ufologischer Literatur untersucht werden. Ausgesprochen spannend. Und ja, die Frage aber, die sich vielleicht manche stellen, ist dieses Phänomen Channeling oder derartiges überhaupt möglich? Naja, im analytischen Idealismus wäre das durchaus denkbar und nachvollziehbar. Ja, und Links auf alle vorgelesenen Dinge oder angesprochenen Dinge, beziehungsweise noch einiges mehr, fast tagesaktuell eigentlich oder praktisch, poste ich da Dinge, die mir interessant erscheinen, in den CropFM News auf der CropFM Startseite cropfm.at. Ja, und hier geht's jetzt gleich weiter mit meinem Gast, Jascha Schmitz, und wir sprechen über analytischen Idealismus und die Folgen. Auf seinem Kanal facebook.science verknüpft Jascha Schmitz wissenschaftliche Neugier mit spiritueller Tiefe. Von antiker Geschichtsforschung, Theologie über UFOs bis hin zu Fragen des Bewusstseins. Als Aussteiger aus einer streng religiösen Gemeinschaft hat er gelernt, Denkschablonen radikal zu hinterfragen. Und genau das ist auch notwendig, wenn man sich über das Thema analytischer Idealismus unterhalten will. Hallo, Sascha. Jascha, Entschuldigung, meine Güte.
Ich höre auf alles, Tarek. Ich freue mich, bei dir zu sein. Coast to Coast, europäisches, mal wieder irgendwie hier Teil der Sendung zu sein. Das ist immer noch oder wieder ein total merkwürdiges Gefühl. Ich kenne es ja sonst nur, den Einspieler zu hören, aber jetzt selbst dabei ist schon kurios.
Auch wenn du, wenn der Moderator deinen Vornamen falsch ausspricht.
Das passt schon.
Nein, das passt natürlich nicht. Aber ich habe so geübt. Ich glaube, das ist mir beim letzten Mal auch passiert.
Ja, und du bist nicht der Einzige. Jascha ist selten. Ne? Kommt nicht so oft vor.
Ja, ich sag die ganze Zeit Sascha und dann wirst du einfach. Ja, egal. Also, aber wie schon gesagt, du bist wirklich prädestiniert, um eigentlich sehr, sehr tief eingefahrene Denkschablonen zu hinterfragen. Also du hast das in deinem Leben zumindest schon ein paar Mal gemacht und erfolgreich gemacht und dich da, aber das besprechen wir alles in der vorgehenden Sendungen, die kann ich sehr empfehlen. Du hast dich da ja aus einer ziemlichen, sage ich einmal, gedanklichen, sehr engen gedanklichen Gebäude herausgewurstelt, so nenne ich es jetzt einfach einmal, und betreibst jetzt einen ganz wunderbaren Kanal. Und ich wollte ja schon seit einiger Zeit etwas zu Bernardo Kastrop machen. Jetzt könnte ich zum Beispiel Fidel Kastrop sagen, um die Namensverwirrung völlig zu...
aber, nein, auch war ja. Also,
nein, Bernardo Kastrop, Philosoph und Informatiker, ausgesprochen hochintelligenter Mensch natürlich, sein erster Job am CERN mit 28. Dort hat er Algorithmen entwickelt, die quasi das aus den Daten ausfiltern, das durch Standardmodell nicht erklärt werden kann, weil das wohlgemerkt sollte übrig bleiben, damit man sich das eben anschaut. Also ich meine, allein schon das ist ja völliger Wahnsinn. Krass, das war sein erster Job, Postdoc quasi, am CERN. Und dieser Mann ist ein glühender Vertreter der Auffassung, dass an und für sich Bewusstsein fundamental ist in unserer Welt und nicht die Materie selbst. Da gibt es natürlich auch den Tom Campbell, der vielleicht einigen ein Begriff ist, den ich ja auch schon mal auf Sendung hatte. Und den ich sehr empfehlen kann. Und über Tom Campbell bin ich auch zu Bernardo Kastrop, jetzt wollte ich wirklich Fidel Kastrop sagen, Bernardo Kastrop gelangt. Der Walter Brandner hat mir nämlich einmal ein Video geschickt und davor kannte ich den nur so bestenfalls aus dem Augenwinkel und da sprach Kastrop in einem Podcast mit Tom Campbell und sie haben sich da so ein bisschen abgestimmt. So mein erster Einstieg war so ein bisschen, naja, weiß nicht genau. Aber dann las ich Meaning in Absurdity und war hin und weg. Dann auch noch Analytic Idealism in a Nutshell, kann beides, es sind dünne Büchlein halt in Englisch, kann ich sehr empfehlen, sind beide verlinkt. Ich habe dann versucht, den Mann einzuladen, der gibt im Moment jetzt nur mehr ganz wenig oder gar keine Podcast-Interviews. Er betreibt einen eigenen Kanal, den ich verlinkt habe, neben diesem großartigen Kanal natürlich Facebook Science. Und ja, leider hat er jetzt nicht zugesagt, da dachte ich, machst du the next best thing, nämlich spreche mit Jascha Schmitz über Bernardo Kastrop, du hast dich ja ausführlich mit ihm beschäftigt und wie gesagt, du hast jetzt kein Problem damit, Gedankengebäude einzurennen, die sich wirklich in das Wesen gefressen haben. Und das ist auch notwendig, glaube ich, wenn man sich mit analytischem Idealismus beschäftigt. Jetzt fragen Sie alle, warum? Und was geht's denn da in a nutshell?
Heieiei.
Ja, ich weiß, sehr schwierig, aber probieren wir es einmal.
Nee, in a nutshell würde ich sagen, geht es darum zu sagen, hey, unser Weltbild, was wir haben, das ist falsch. So, peng. Ne? Also das Weltbild, auf dem sich, sagen wir, der Mainstream der Physik fußt irgendwie. Ne? Und nicht nur die Physiker, sondern eigentlich 99% der Menschen haben bestimmte Sicht auf die Realität und der analytische Idealismus oder Idealismus an sich als Weltanschauung ist eben eine andere Weltanschauung. Und da sagt Kastrop, Moment mal, wir müssen das, was sich als Weltanschauung etabliert hat über die letzten, naja, 200-300 Jahre oder so, das müssen wir mal ordentlich auf den Prüfstand stellen, weil wir kommen damit nicht weiter. Das in a nutshell.
Wir kommen damit nicht weiter, auch deshalb, weil wir ja ganz viele Dinge, die sich aber hartnäckig immer wieder zeigen oder beobachtet oder erlebt werden. Also das ist für mich eines der größten Kritikpunkte. Die kann man in einem, ich nenne es immer geschlossen materialistischen Weltbild. Und das ist jetzt kein das eine gegen das andere heute Abend natürlich, sondern es ist einfach eine andere Möglichkeit, wie man sich die Welt erklären kann, die dann eben Dinge, die im klassischen Standardmodell der Physik ausgeschlossen sind, aber mit einbeziehen kann. Mhm. Ne? Also ich habe vorher das Beispiel erwähnt, Channelings, ja, geht nicht, ne? Mit Quantenphysik. Also ja, okay,
ich auch sagen,
würde gehen über irgendwelche Übertragungen, aber man hat nie was gemessen. Man weiß es nicht, ja, wie soll das funktionieren? Wie kann da irgendwer mit irgendwas kommunizieren, das gar nicht da ist? Oder das, ja.
Ich würde auch sagen, es ist schon eins gegen das andere. Also ich glaube schon, dass es okay ist, hier auch so wie geschichtlich, sagen wir mal, der Idealismus oder eben Bewusstsein irgendwann halt so in so ein Randgebiet oder als Illusion nur noch irgendwie hingestempelt wurde. Ich würde sagen schon, dass der Bernardo Kastrop da auch in gewisser Hinsicht darum kämpft, der Welt wieder durch ein anderes Weltbild halt Sinn zurückzugeben. Ne? Das ist so ein Vorwurf, den er eben auch hat an den Materialismus, dass dadurch im Grunde genommen der Sinn, Sinnhaftigkeit überhaupt der Existenz verloren gegangen ist. Also deswegen, ich finde es schon okay, dass die beiden gegeneinander antreten und dass man wirklich guckt, ist irgendetwas absurd an Weltanschauungen, die man hat, und wenn ja, darf man sie auch irgendwie getrost da niederlegen oder so, ne?
Ja, aber jetzt ist es ist halt die beiden Dinge, sagen wir so, man ist immer halt am letzten Stand des Irrtums, ja, und auch analytischer, okay, Idealismus wird jetzt nicht der Wahrheit ganz letzter Schluss sein. Ja. Ich bin völlig bei dir, ich glaube es, also ich oute mich da gleich immer. Ich glaube, er ist näher an der Wahrheit als ein geschlossenes materialistische Sicht der Welt. Über diese Sicht, die traditionell herrscht, kann man natürlich sehr viel erklären. Man kann auch sehr präzise Vorhersagen machen. Man kann Naturvorgänge sehr präzise beschreiben. Aber gewisse Dinge kommen da gar nicht vor. Ne? Ja. Und all diese Dinge betreffen halt unsere Psyche auch, unsere, ja, wenn man so will, Seele, unser Bewusstsein. Ne? Mhm. Und daraus ergibt sich eben das Problem, dass man das harte Problem des Bewusstseins, so wie das eben formuliert wurde, dass nicht erklärt werden kann, woher dieses subjektive Erleben, das jeder von, und das ist eigentlich so die Kernfrage, ne? Woher kommt das subjektive Erleben? Ich sitz da jetzt, ja. Ich erlebe das. Ich bin mir dessen allen bewusst, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ist jetzt keine Konstante, aber ich bin mir dessen bewusst, was ich mache, wo ich jetzt bin, wer ich bin und so weiter, ja. Woher kommt das? Aus toter, unbelebter Materie. Das kann ja niemand erklären. Ne?
Ja, genau. Das ist. Ich habe es vorhin noch meiner Partnerin auch, da haben wir drüber noch gesprochen, weil ich finde, der Castrop, der hat ein sehr, sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie absurd das materialistische Weltbild ist. Also materialistisches Weltbild jetzt im Sinne von alles ist im Kern Materie oder von mir aus jetzt Energie, ne, oder Felder heutzutage, ne, würde man in der Physik eher sagen, dass alles irgendwie Felder sind, nicht irgendwie harte Klümpchen, sondern, aber es ist irgendeine Substanz.
Die Dualität des Lichts zum Beispiel, es ist beides, ne, also du kannst das Feld auffassen als Schwingung, oder als Schwingung, ja, oder als kleine Massekügelchen, das ist ja auch schon mal seltsam, ne?
Ja, genau. Ne? Und trotzdem geht man davon aus, es ist halt irgendwie so eine...
Oder modellieren halt, ja.
Eine Sache im Ursprung da oder sowas. Ne? Und machen wir es mal leicht und sagen wir mal einfach, es wäre Materie oder so. Ne? Also nehmen wir den Begriff jetzt von Materialismus, Materie. Und der Castrop sagt, was da Verrücktes passiert ist über die Jahrhunderte hinweg, ist, man hat halt angefangen, also eigentlich fängt ja... das Leben an, man wird geboren und so und irgendwann, als Baby hat man schon Wahrnehmung und als Mensch, man nimmt einfach die Umwelt wahr um sich herum, man sieht einen Baum oder so, man beschreibt halt einen Baum und ich kann jetzt hingehen und kann sagen, hey, hier dieser kleine Baum, der hier gewachsen ist, die Größe von dem, für die Größe erfinde ich eine Zahl. Da sage ich jetzt, das ist Größe 1, 1 Meter. Ne, hat irgendwann mal jemand das metrische Maß erfunden und dann, gut, ne, hat man einen Meter da draus gemacht. Und dann kann man die auch andere Sachen machen. Man kann sagen, ich messe, wie warm ist der Baum im Vergleich zum Stein. Und man kann eine andere Zahl erfinden und sagen, hey, ich habe hier eine Temperatur. Ne? Also da erfinde ich auch eine Zahl für. So, und man hat ganz viel im Materialismus, ganz viel eigentlich die Beschreibung, das, was jeder erlebt, was ich halt... einfach an Wahrnehmung habe, das Ganze hat man mit Zahlen versehen und eigentlich so eine Art Landkarte gezeichnet des eigenen Erlebens, der eigenen Wirklichkeit, die jeder Mensch hat, dieser geteilten Wirklichkeit. Da haben wir eine Landkarte gemacht in der Physik. Ne? Also Zahlen, die da sind und irgendwelche Vergleichsgrößen und so weiter. Und Castrop sagt jetzt, irgendwann war diese Landkarte so erfolgreich, diese Beschreibung der Realität, dass man hingegangen ist und gesagt hat, du, die Landkarte, die ich hier habe, das ist die Wirklichkeit. Und das, was ich eigentlich an Erleben früher hatte, wo ich die Landkarten draus gemacht habe, das ist nur eine Illusion. Und da zeigt er halt schon, wie absurd eigentlich diese Entwicklung war, die wir hatten in der Menschheitsgeschichte. Die ist genial natürlich, die wissenschaftliche Methode. Aber wir haben uns in irgendwas ganz Verrücktes verrannt, wo man halt, eigentlich die Landkarten, die wir gezeichnet haben, zur Wirklichkeit erhoben hat. Zum Materialismus, zu der neuen Weltanschauung.
In Analytic Idealism in a Nutshell beschreibt er ja, glaube ich, am Anfang des Buches auch sehr interessant, wie also als der Dualismus eigentlich aufkam, ne? Und quasi der Materialismus, er spricht da auch Dennis Diderot an, also dem Co-Autor der Enzyklopädie und so weiter. Es war, eigentlich wollte man nur von der Kirche Ruhe haben. Ja? Und das war auch völlig nachvollziehbar. Ja?
Ja.
Man wollte einfach so, hey, wir machen da unser Ding, wir erforschen, wie schnell Steine nach runterfallen und wie man das ausrechnen kann. Wir entwickeln Mathematik und Physik, sowas wie Alchemie, nur ein bisschen anders oder so. Keine Ahnung. Ja? Man wollte einfach quasi, dass man die Welt erforschen kann und beschreiben kann, ohne dass man die ganze Zeit irgendwie der Ketzerei oder ich weiß nicht was. Ja,
also ja, ja klar.
Man durfte ja nicht einmal behaupten, dass der Jupiter 4 Monde hat oder so. Ne?
Ja.
Ja, und es war natürlich furchtbar und lächerlich und deshalb hat man sich da quasi so sein Island geschaffen. Na, wir beschäftigen uns nur mit der materiellen Welt. Ne? Das passt schon. Ja, und die Psyche, ja, das gehört euch. Und das hat sich halt weiterentwickelt und das ist halt immer wichtiger geworden. Natürlich, ich meine, man konnte dann halt zum Beispiel Wurfgeschosse gut berechnen und die, weißt du, was ich meine? Also,
ja,
der Krieg, die Mutter aller Dinge. Also, das war sehr erfolgreich, ja.
Mhm.
Und, ja, long story short, irgendwann hat man dann nicht nur gesagt, ja, das ist nicht nur gleichwertig, ja. Ursprünglich war ja allen, glaube ich, klar, naja, da ist die geistige Welt und quasi das, was wir da sehen, das Materielle, ist eigentlich da eine Stufe drunter. Ne? Das ist eigentlich eine Wahrnehmungsgeschichte. Das war ursprünglich, glaube ich, auch im 16. Jahrhundert, glaube ich, allen klar. Ich dilettiere da jetzt ein bisschen, aber so nehme ich das wahr. Und dann, aber irgendwann hat man gesagt, naja, aber eigentlich ist diese Beschreibung, genau so wie du sagst, die ist eigentlich genauso wichtig, die ist genauso interessant. Und irgendwann dann, ich schätze Mitte des 19. Jahrhunderts, hat es dann plötzlich Schnipp gemacht und man hat gesagt, nein, eigentlich gibt's nur das.
Mhm. Ja, genau.
Eigentlich gibt es das andere gar nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Zeigt es uns doch. Ne, man hat ja viele, da hat man schon alles Mögliche vermessen und das Urkilo und das Ur, also man hat alles Standard, man begann zu standardisieren, ja, das ist noch immer nicht ganz. Und dann hat man irgendwann gesagt, nein, eigentlich gibt es nur das.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ein Riesenirrtum.
Ja. Ja, ja, und es ist verrückt, die Entwicklung auch, ne, was du beschrieben hast. Irgendwie, wenn man sich so da in die Zeit versucht reinzuversetzen, und ich bin kein Experte für Geschichte und so, aber jetzt halt wirklich, ne, 1630 oder sowas, irgendwie Galileo, da hat er irgendwie noch Inquisition Probleme gehabt, weil er gesagt hat, hey, die Erde dreht sich um die Sonne. Ne, und damals wurde man dann gefoltert, wenn man wissenschaftlich irgendwelche Sachen publiziert und die nicht zurückzieht.
Ja, also was natürlich unglaublich ist.
Umfeld,
ja, ne? Ja, was natürlich unglaublich ist. Ne? Also ganz klar wollte man sich davon emanzipieren und sagen, hey Leute, lasst uns in Ruhe. Ja? Klar.
Ja. Ja, ja, und das Interessante ist, finde ich noch, dass selbst solche Leute dann, das war ja am Anfang René Descartes, der halt im Grunde genommen das unterteilt hat in res extensa, also die materielle Welt, und res cognitas, diese denkende Substanz, so Geist und Seele, ne?
Genau.
Also Materie und Geist, da war er der, der gesagt hat, so, hey, lass das doch auftrennen. Und wir Jungs, wir Wissenschaftler, wir beschäftigen uns mit der Materie und die geistigen Sachen und so, das kann die Kirche weitermachen.
Genau, aber so. Und ihm war aber völlig klar, dass beides da ist und beides wichtig ist. Und
richtig.
Ich glaube sogar, es war damals auch klar eben, dass die materielle Welt eigentlich die Illusion ist, ne?
Ja, ja, das war halt eher so ein Trick, um zu sagen, wir schützen uns so ein bisschen vor der Kirche. Der war ja selbst katholisch, ne? Also, aber er wollte halt im Grunde genommen zum einen Glauben schützen und Wissenschaft ermöglichen. So, weil er gesehen hat, die Entwicklung hier ist total wertvoll, die wir da haben. Und die Kirche schießt da übers Ziel hinaus, ne? Also das war eigentlich ja was ganz, ganz Positives, dass er gesagt hat, wir brauchen erstmal so eine Art Trick, damit wir halt hier freie Bahn haben zum Forschen. Und dann wurde ja auch, ne, Isaac Newton oder so, der hat halt dann, ne, zum Beispiel als Physiker da ganz viel über die Welt geforscht, war aber selbst auch weiter ganz tief religiös, hat ganz viel theologische Sachen, also mehr theologische Sachen geschrieben als physikalische Sachen. Dann war es möglich, so gesehen. Ne?
Nee.
Dann war es möglich, dann kam die empirische Methode und also es wurde halt
the
ermöglicht.
Age of Enlightenment, ne? Also das Zeitalter der Erleuchtung, ne?
So, ja.
So wird es genannt und das war's auch, ne?
Ja, ja, und sich freischwimmen von dem politischen Einfluss, den die Kirche da hat mit im Glaubensgebäude, ne? Oder einer Ideologie und einem Denkgebäude, was halt zu starr war. Ne? Also das war dann einfach auch ein Problem gewesen zur damaligen Zeit.
Ja.
Und Naja, und wie du gesagt hast, dann weiß ich auch nicht, welche Leute das genau waren, aber 18. bis 19. Jahrhundert, ne? Da war es dann schon, dass diese Entwicklungen halt kamen, dass man sich da dann irgendwie dahin bewegt hat, den Geist einfach komplett abzuschaffen. Ne? Dass dann irgendwann gesagt hat, Geist ist Nebenprodukt des Gehirns. Das Verrückte ist nur, dass das niemals wissenschaftlich begründet wurde. Also das war einfach so ein historischer Unfall oder so, kann man sagen. Das hat einfach aufgehört, der Geist. So, aber es gab keinen Beweis dafür. So.
Ja, ich meine, ich glaube, man musste das gar nicht groß beweisen, weil man hat einfach nur sagen müssen, ja, beweist doch einmal, dass er da ist. Wo ist er denn? Messt ihn doch einmal. Wo ist er denn?
Ne? Ja, gut. Hätte jeder sagen können, ja, du erlebst ja jeden Tag, ne? Sozusagen. Ja. Dein Erleben ist der Beweis, dein Geist.
Ja, so, ne? Ja, das haben sie auch gesagt. Aber das haben gesagt. Da gibt's ja dann, mir entfällt ständig der Name von diesem, das ist ein Neurologe, glaube ich, der das gesagt hat, der gemeint hat, ja, ich habe kein Bewusstsein und sie müssen mir erst beweisen, dass sie eins haben. Ja? Also da endet es dann. Es ist eigentlich, der Materialismus ist dann in letzter Konsequenz eine Selbstverstümmelung.
Ja, ja.
Meiner Meinung nach.
Irgendwie schon. Genau, ja, also das eine Selbstverstümmelung der eigenen Erkenntnislehre oder sowas.
Der eigenen Identität.
Ja. Ich meine, absolut.
Man sagt, das, was mich eigentlich ausmacht, gibt's gar nicht. Genau. Also, und weil du ja vorher gemeint hast, ja, Lebenssinn, ja, man wird vielleicht fragen, was, wie kann jetzt irgendeine Theorie über die Wirklichkeit eine Theorie über jetzt Lebenssinn geben oder so? Ja, ich meine, wenn du einfach nur eigentlich ein physikalischer Prozess bist, der langsam abläuft, dann bitte erklär mir mal den Sinn deines Lebens. Also, ja, genau. Und den kann auch keiner erklären. Ja?
Nee.
Da wird dann immer rumgestottert und ja, aber die Moral und die Ethik, die gelten ja trotzdem. Warum?
Ja, eben.
Woher kommt das? Was?
Die wären nicht real.
Also, ja. Genau. Also, wenn jemand davon wirklich überzeugt ist, dass er stirbt und dann macht's pfupp und es ist weg. Das Einzige, was ihn an Moral und Ethik wirklich dran hält, behauptet jetzt einmal, das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber ich glaube, bei vielen, das Einzige, was sie da auf der Bahn hat, sind die Gesetze. Ansonsten würden sie ihre Verzweiflung freien Lauf lassen. Und die Verzweiflung ist auch nachvollziehbar, wenn man, ich kann mich noch erinnern, so 13, 14, wir haben in der Schule über das Bohrsche Atommodell wurden wir belehrt. Ich habe das extrem deprimierend gefunden. Ich hatte wirklich eine Depression, weil man gedacht hat, das gibt's ja nicht, das sind alles nur Lego-Bausteine, was soll denn das? Wir sind einfach nur, was sind wir eigentlich?
Ja, krass. Ja.
Also für mich war das wirklich deprimierend. Und sie haben erst sehr langsam aus diesem Loch wieder herausarbeiten müssen, quasi. Vielleicht mache ich deshalb die Sendung, keine Ahnung. Aber es ist nicht so. Und es gibt, wie du sagst, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Bewusstsein irgendwie aus toter Materie dann entsteht. Ja, wie denn? Ja? Also diese Subjektivität. Aber wie erklärt sich denn jetzt Kastrup das, um jetzt zum Thema wirklich zu kommen?
Ja. Vielleicht nur ganz kurz vorgeschoben. Ich finde immer, wenn man mit Leuten darüber redet, ne, über diesen Punkt jetzt mit, dass sich Bewusstsein nicht aus der Materie erklärt oder sowas, ne, dann kommen viele und sagen, na ja, aber jetzt gibt's KI und so, ist ein Thema für später auch, aber halt dieses, ich habe immer das Gefühl, viele verstehen nicht mehr, was überhaupt Bewusstsein ist. Also das ist kurios, obwohl wir es jeden Tag haben. Und diese banalen Fakten, wie jetzt zum Beispiel, ich schaue hier gerade auf einen Vorhang, der ist rot. Ja, also ich empfinde da etwas Rotes vor mir. Die Zahl, die Wellenlänge von Rot hat nichts damit zu tun, was ich hier gerade empfinde. Na, also weil viele immer denken so, ja, man kann es doch alles beschreiben und so. Nee, diese Zahl, die man da erfunden hat für das, was ich als inneres Erleben hier gerade habe von dem Vorhang, die Zahl ist nicht mein Erleben. So, ne?
Und die Zahl ist einfach eine Frequenz, ne? Also eine Frequenz des der elektromagnetischen Schwingung, die die Farbe Rot ergibt. Ne?
Naja, und die Zahl und die elektromagnetische Schwingung, das sind Dinge, die in meinem Erleben, die ich im Labor erlebt habe, mit irgendwelchen Geräten von mir aus, die ich gebaut habe, aber es ist immer etwas, was ich erlebt habe. Es geht nicht ohne Erleben. Also alles, was ich an Zahlen erfinde, ist immer eine Folge von Erleben. Es ist niemals der Anfangspunkt, so, ne? Also die Zahlen. Also deswegen meine ich, viele Leute merken gar nicht, wie bedeutungsvoll Bewusstsein ist, erstmal zu wissen, was ist überhaupt Bewusstsein? Was ist das, was ich gerade hier habe? Oder der Geruch einer Rose? oder so, ne? Oder von Schokolade, der Geruch oder so. Sich wirklich klar zu machen, der Geruch hat erstmal, der ist etwas völlig anderes als irgendwelche Zahlen von Molekülen, die sozusagen da durch den Raum schwirren oder so, die irgendwie Schokomolekül sind. Was auch immer das genau, ne? Wie Schokolade zusammengesetzt ist, weiß ich nicht. Aber das vielleicht mal vorab, also dieses Erleben ist was völlig anderes, wie du sagst, David Chalmers, man hat gar keinen Ansatzpunkt in der Wissenschaft zu sagen, wie soll denn aus der Landkarte, die ich hier habe, die Zahlen und Physik und Moleküle und Chemie und so, wie soll ich denn daraus Erleben generieren? Das kann man nicht, also da gibt's nicht mal gute Ansatzpunkte aktuell. Und das vielleicht nochmal zur Betonung so. Damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden.
Naja, man hat sich da irgendwie so über einen, wie heißt das, Panpsychismus versucht zu retten, wo man gesagt hat, naja, diese Moleküle sind, also die Atome sind eigentlich alle bewusst. Ne? Das war ja dann so ein Versuch.
Ja.
Aber wie dann aus diesen, keine Ahnung, wie viele Trillionen, Billionen Atome mein Körper besteht und vor allem, welche von diesen Atomen können jetzt wirklich dazu und welche nicht? Oder sind es nur die vom Gehirn? Und wo fängt dann das Gehirn an? Und also, ja. Wie können diese unzähligen Mini-Bewusstseine oder was auch immer das dann sein soll, dann dieses kohärente, also kohärent kann man jetzt drüber streiten, aber dieses von mir erlebte, halbwegs kohärente Bewusstsein ergeben? Das versteht ja dann wieder keiner. Also es ist keine Erklärung. Ne?
Ja, genau. Richtig, also das ist halt schwierig so. Ne? Also jetzt Weltbild Materie, okay, Materialismus, ne? Da aus Materie irgendwie ein Bewusstsein machen, keine Ahnung, ne? Wie das gehen soll. So, das weiß man nicht. Wie du sagst, jetzt Panpsychismus, dann sagt man ja, okay, da hat halt jedes Teilchen ein Bewusstsein. Da hat's halt, gibt so zwei Eigenschaften, gibt Materie und dann gibt's irgendwie Bewusstsein in jedem kleinen Ding. Aber wie du sagst, wie soll man es zusammenmatschen zu meiner Erfahrung, die ich jetzt gerade hier habe? Was machen die kleinen Mini-Bewusstseine denn da irgendwie, ne? Und es passt eigentlich auch nicht mehr zu dem, was man in der Physik weiß, dass ein Teilchen eigentlich nicht existiert, sondern ein Teilchen ist ein Feld. Ne? Also das ist ja auch noch ein Problem beim Panpsychismus so gesehen, wo Castrop darauf hinweist, dass das halt
nicht
passt.
Ja, es ist halt irgendwie beides. Und ich meine, Geschmacksmuster hat dann schon darauf hingewiesen, dass Bohrsche Atommodell ist eine extrem Übereinfachung, die nur kleine Teilaspekte darstellt. Ist ja klar, aber in der vierten Klasse in den 80er Jahren hat man halt das mal gelernt. Wahrscheinlich lernt man es jetzt noch immer, keine Ahnung. Um so überhaupt einmal eine Idee zu kommen, wie sich die Quantenphysik, die Materie, oder die Physik halt die Materie aufgebaut vorstellt. Und das ist, und wenn das dann alles sein soll, natürlich, das ist deprimierend, finde ich.
Ja. Okay, aber dann, deine Frage war ja eigentlich, okay, was ist denn jetzt analytischer Idealismus? So, ne? Also, was sagt Castrop da eigentlich aus?
Genau.
Und analytisch jetzt erstmal, weil er halt, ne, die logischen Mechanismen, die wir so haben, die Welt zu erforschen, benutzt, um Idealismus irgendwie festzunageln. Das Wort gab es ja auch vorher schon, ohne analytisch. Also er sagt eigentlich so im Kern, dass alles, was existiert, Erfahrungen innerhalb eines universellen Bewusstseins sind. Das ist der Kern. Und Materie ist das, wie mentale Prozesse irgendwie von außen aussehen. Das ist so seine Kernaussage.
Ja.
Und ja, du willst direkt was fragen dazu?
Nein, will ich fragen, sondern ja, daran muss man schon mal knabbern. Ja.
Ja, genau, richtig. Aber jetzt auch an dem Punkt, für jeden, der jetzt sagt, was ist denn das für ein Quatsch, ne? Materie soll ein Ausdruck eines mentalen Prozesses sein oder so, das ist ja völlig merkwürdig, ne? Okay, nehmen wir einen Regenbogen. Ein Regenbogen ist ja eine reale Erscheinung, kann man sehen. Aber ein Regenbogen hat keine eigenständige Substanz, ne? Physische Substanz, die da irgendwie so ist oder sowas, sondern Regenbogen ist eine Erscheinungsform von etwas anderem, was da gerade stattfindet. Castrop sagt jetzt, Materie ist eine Erscheinungsform von geistigen, mentalen Prozessen. Und jeder Zuhörer, jeder von uns, der jetzt gerade hier sitzt oder sowas, jeder kennt das. Das ist völlig normal, weil wenn man nachts träumt, innerhalb eines Traums, Da sitze ich vielleicht irgendwie am Strand und schaue auf die Wellen und neben mir ist meine Partnerin und so. Innerhalb des Traums bin ich Beobachter, aber der Strand vor mir ist eine Abbildung meiner eigenen mentalen Prozesse. Der Strand bin ich, die Wellen bin ich, der Himmel bin ich. Meine Partnerin neben mir bin sogar ich, weil ich die halt gerade, ne, das ist eine Erscheinungsform mentaler Prozesse. Das heißt, jeder kennt das eigentlich, wie mächtig Bewusstsein eigentlich sein kann, weil wir es jede Nacht haben.
Im Traum jetzt, ja genau. Und im Traum ist dann aber auch jedem klar, ich hatte ja zum Beispiel jetzt mal einen Klartraum. Mhm. Das ist verdammt real. Es ist verdammt real. Aber ja, genau. Und da ist es
war
klar.
Das Zufall? Hast du es geübt oder kam das zufällig?
Das kam zufällig. Okay. Zufällig. Ja, ich erkläre es, ich mache das nicht nochmal. Im Lagerfeuer, glaube ich, im letzten erzähle ich ein bisschen drüber. Ja, es war zufällig und ja, es ist total real und da ist es aber so und das ist zum Angreifen und man kann, ja, es ist. Man ist in einer Realität, genau.
Ja, genau. Also deswegen erstmal so mit diesem, ne, wenn jetzt Castrop sagt, alles, was existiert, ist irgendwie, oder Materie sind, wie mentale Prozesse aussehen, ne, wie die Gestalt annehmen. Im Traum ist es auch. Mentale Prozesse können so aussehen wie ein Strand oder wie ein Stuhl, auf dem ich sitze oder so. Und trotzdem ist es ein mentaler Prozess. Ja, also das geht. Die Frage ist jetzt einfach, ist das, was ich hier gerade in der Realität habe, in der scheinbaren Realität, funktioniert das genauso oder ähnlich, nicht genauso wie ein Traum, aber funktioniert es ähnlich? Ist der Bildschirm hier vor mir oder das Mikrofon vor meinem Mund, ist das eine Abbildung eines mentalen Prozesses? Ja, das ist die Frage, die man dann sozusagen verfolgen müsste, um rauszufinden, hat er da recht?
Tun wir das doch.
Ja.
Also, ja, warum soll das Mikrofon vor mir Ausdruck des mentalen Prozesses, ich nehme Klang auf und wandle ihn in elektrische Schwingungen sein? Oder warum soll das genau so aussehen? Oder verstehst du meinen? Also ja.
Genau, klar. Es ist ja auch erstmal komisch, ne? Also jetzt, wie würde ich es denn im Traum untersuchen können? Ne? Also wenn ich jetzt im Traum so lange einen Klartraum habe, dass ich irgendwie Labor machen könnte oder so, wie könnte ich es denn rausfinden, dass es wirklich ein Traum ist? So, ne? Also gibt es da irgendwelche Chance, das überhaupt zu messen? Oder weil ich messe ja die ganze Zeit nur irgendwelche mentalen Prozesse und so, ist ja schwierig dann. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Sache, die, glaube ich, da auch dann ganz schnell erstmal relevant ist, weil Castrop sagt dann am Anfang, ja, Moment mal, wenn es so ist, dass alles mentale Prozesse sind, warum fühlen wir uns denn getrennt? Also warum sitzt du da jetzt in Österreich und ich hier halt, ne, in Cottbus, und warum fühlen wir uns denn als getrennte Individuen, wenn alles ein Bewusstsein ist? Also das ist ja erstmal merkwürdig halt, ne? Und da, finde ich, ist so eine Metapher, die er nutzt, die eine verdammt gute Grundlage ist, um nachher auch noch damit zu arbeiten. Also er sagt immer, wenn man sich vorstellt, das Bewusstsein, dieses universelle Bewusstsein, was da ist, was dann die Grundlage von allem ist, wenn man sich vorstellt, das wäre ein riesiger Ozean, ein Ozean des Bewusstseins, und bestimmte mentale Prozesse, die da passieren, sind wie Wellen auf diesem Bewusstsein. Also wie jetzt, ne, die nehmen bestimmte Formen an, die Wellen, wie jetzt physikalische Gesetze, die daraus entstehen, dann wären physikalische Gesetze sozusagen eine bestimmte Wellenform auf diesem Meer. Aber warum bin ich getrennt? Und da sagt er, naja, angenommen, das wäre, ist uns nur eine Metapher, ne? Also jede Metapher hinkt, aber angenommen, das wäre so, dass ich in diesem Meer auch sowas wie Strudel bilden könnten. Also, ne, diese Substanz, Bewusstsein könnte etwas ausformen, was jetzt übertragen wäre wie ein Strudel. Und das wäre ich, so, und du und alle, die zuhören, wären so Strudel. Und bei so einem Strudel, das kennt man aus der Badewanne, wenn das Wasser abläuft, ist ja am Schluss wirklich wie so ein kleiner Tornado. Wenn man sich noch vorstellt, das wäre jetzt aus Quecksilber, warum, das nutzt er da. Wenn ich jetzt dieser kleine Strudel bin, ich bin dieses Strudelrohr, so gesehen, ne, der kleine Wirbel, und ich bin innerhalb von mir selbst und guck sozusagen zu der anderen Seite dieses Strudelrohrs zu mir. Ich schaue mich an, also so, als ob ich zwei Spiegel gegenüber habe. Ne, die reflektieren sich ja unendlich hin und her. Und da sagt er dann so, naja, wir als Teil des universellen Bewusstseins, wir haben eine Form, wo wir darauf spezialisiert sind, uns ganz doll hin und her zu reflektieren. Selbstreflektierendes Bewusstsein haben wir. Also unser Ego, ne? Wir reflektieren über uns den ganzen Tag. Und fühlen uns deswegen vermeintlich als getrennt aufgrund, in Anführungszeichen, unserer Form, die wir haben. Das ist so eine Metapher, die er da gebraucht. Das vielleicht erstmal hier reingeworfen noch.
Also so erklärt er überhaupt einmal, dass es Individuen gibt. Jedes Individuum ist quasi so eine, ja, wenn man jetzt so will, man kann es als sehr komplexe, er sagt, das ist eine äußerst komplexe, wahrscheinlich vieldimensionale Wirbelstruktur.
Genau.
Also mehr als jetzt unsere bekannten vier Dimensionen, möglicherweise, keine Ahnung. Also über das lässt er sich nicht wirklich aus, aber ja.
Genau, das ist eine Metapher, ne? Also ja. Struktur, alles Metapher dann halt, ne? Klar. Also das soll jetzt nicht daraus irgendwie so ableiten, wie viele Dimensionen hat denn da irgendwie der Bewusstseinsstrudel, sondern wirklich nur, es ist eine Metapher, um zu zeigen, könnte dieses unendliche Bewusstsein, was da ist, könnte das Formen annehmen, wo es sozusagen sich als getrennt fühlt, ne? Getrennt vom Rest fühlt. Fast. Ne? Wir haben ja auch Verbindungen, wir reden ja gerade miteinander oder ich fühle mich auch mit anderen Sachen verbunden, mit der Luft, die ich atme, bin ich ziemlich gut verbunden und so. Also wir haben schon überall auch Anbindungspunkte an dem Rest der Umwelt. Aber vom Kopf her, von dem, wie wir unsere Gedanken reflektieren, sagt er, ist das so ein bisschen, wenn, ich gucke gerade aus dem Fenster und ich sehe hier noch einen Rest blauen Himmel. Und wenn man in den blauen Himmel guckt tagsüber, warum sieht man keine Sterne? Die sind ja eigentlich da. Das hat da einfach damit zu tun, dass das Licht der Sonne halt den Himmel überstrahlt, ne? Und wir nehmen es nicht mehr wahr, die Sterne, die da sind. Also das Licht ist zu hell. Und er sagt, bei uns, warum nehme ich denn jetzt nicht wahr, was in deinem Kopf gerade stattfindet, Tarek? Warum nehme ich nicht wahr, was andere Leute denken? Und warum, ne, sehe ich nicht, was woanders auf der Welt los ist? Warum bin ich so getrennt? Und da sagt er, naja, unser Ego, was sich so doll hin und her reflektiert, das ist wie dieser Himmel. Unser Ego überstrahlt sozusagen die Sterne des universellen Bewusstseins da draußen. Ich kriege nicht mit, was in Tareks Kopf los ist, weil mein eigenes Ego halt so hell leuchtet. So
also die eigenen Gedanken.
Genau.
Ja. Ja. Und das ist ja auch, also egal mit welcher spirituellen Schule man zu tun hat, es geht immer darum, einmal die Gedanken abzuschalten, um einmal das, was aus diesem Substrat irgendwie da kommt, überhaupt einmal wahrnehmen zu können, um die Sterne überhaupt wieder zu sehen. Quasi die Lichtverschmutzung, wenn man jetzt so will, das eigene Licht, die eigenen Gedanken, das Ego, das die ganze Zeit irgendwie am Tun, am Tüfteln und Ängsteln und sonst was ist, das mal irgendwie dimmt.
Ja.
Und dann die Sterne hervorkommen.
Ja, genau, richtig. Und da bei dem Punkt, da setzt er dann auch an und sagt so, Moment mal, da können wir dann in der Forschung auch rangehen und was rausfinden, ob so ist, ob unser Ego halt sozusagen etwas verhindert, wahrzunehmen, was eigentlich um uns herum immer da ist, dieses universelle Bewusstsein. So, ne? Also da können wir gleich abtauchen. Aber mir fiel gerade noch was ein, vielleicht darf ich es noch sagen, wegen der Form, ne? Also diese Strudelform, die wir da haben, oder überhaupt, dass wir dieses selbstreflektierende Bewusstsein haben, ne? Da fand ich es mal total spannend, habe ich mich mal vor einem Jahr oder so mit beschäftigt, mit der Entwicklung von Kleinkind zum Erwachsenen. Und es ist ja am Anfang so, dass ein Baby, was geboren wird, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte diesen universellen Ozean des Bewusstseins und jetzt wird, warum auch immer, ne, fängt da irgendwo ein neuer Strudel an. Also ein Kind wird im Mutterleib, wächst heran und da wird langsam, formt sich so ein Strudel. Ne, der ist noch nicht komplett ausgebildet, so, der hat noch kein selbstreflektierendes Ego, aber da formt sich was. Und das ist halt krass, dass so ein Baby, wenn es geboren wird, ja nicht sofort irgendwie philosophische Gedanken über sich selbst hat, sondern die ersten Sachen, die so passieren in den ersten Monaten oder so, ist zum Beispiel die Grenze auszuloten, was bin ich und was ist Außenwelt. Also zu merken, hier die Finger, die bin ich, die gehören zu mir, das ist eine Grenze, so, ne? Das sind meine Finger. Und irgendwann im Alter von, weiß ich nicht mehr, das hatte ich mir dann nur aufgeschrieben, aber nicht behalten, von einem oder zwei Jahren oder sowas, dann kommt wirklich sozusagen diese Erkenntnis, ich bin getrennt von der Mutter, ich bin was Separates. Und dann kommt später halt irgendwie, also es baut sich auf übers Lebensalter, ne? Das ist wirklich krass, wie man sozusagen über die ganzen Jahre hinweg erstmal diesen Strudel ausformt, diesen selbstreflektierenden Prozess. Also, ne, was ich bin, das formt sich ja erst. Also es passt auch zu der Strudelmetapher vom Kastrup, was beim Kleinkind so passiert.
Ja, auch spannend, dass es wirklich erst diese Grenze erkennen muss. Ja, ja. Am Anfang wirklich noch dieses eben all, ich meine, kann man jetzt fragen, woher weiß man das jetzt wirklich? Ich meine, wer kann schon mit dem Baby reden, aber okay, ja.
Ja, aber man kann da schon auch, man macht ja wirklich Tests dann mit kleinen Babys so, ne, und guckt, wie sie reagieren und zum Beispiel auch diese, es gibt ja diese, wie heißt die nochmal, diese Wahrnehmung, ob etwas noch, persistente Wahrnehmung, glaube ich, ne? Also wenn man eine Wand hat und dahinter versteckt sich jemand und dann zu wissen, der ist noch da, obwohl er jetzt hinter der Wand ist.
Ja, yeah. Okay, ja. Yeah.
Solche Sachen und das sind halt schon, man kann halt die Wahrnehmung testen, ne? Auch bei Babys dann schon und so. Und also es ist jetzt nicht aus dem Hut gezaubert oder irgendwie erfunden oder so, sondern es sind schon Dinge, die man in der Entwicklung von Kleinkindern, Kindern auch relativ gut wohl nachvollziehen kann, dass sich das nach und nach ausbildet. Ich frage mich auch immer als Erwachsener, ob das nicht bei uns auch noch massiv weitergeht, ne? Mit diesem, wie sehr reflektiere ich mich selbst und so, wie sich das verändert.
Aber es sollte, glaube ich, massiv weitergehen, tut's aber leider dann irgendwann nicht mehr.
Ja, okay, ja, es kommt immer drauf an, ne? Auf jeden dann, aber ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, dass es selten halt irgendwie Philosophen gibt, die 20 sind oder so, ne? Das ist dann meistens irgendwie in höherem Lebensalter oder sowas, ne? Aber naja.
Naja, so ja. Ende 20 dann.
Ja, schon, klar, oder auch, ne? Diese Phase, wo man dann irgendwie über die Welt nachdenkt, ne? Und
ja.
Genau. Aber zu dem Punkt jetzt mit diesem, mit den Beweisen, ne? Also mit den Belegen, kann man das jetzt irgendwie herausfinden, ob wir Teil eines größeren Bewusstseinssystems sind? Was müsste passieren? Was müsste es da geben? Und soll ich mal aufzählen?
Ja, bitte, Hasan? Ja.
Okay, weil die Frage ist ja nochmal so gesehen, wenn mein Gehirn, mein Ego jetzt dieser Strudel ist, ne, und ich könnte den ein bisschen reduzieren, kriege ich dann mehr mit von dem, was im Meer des Bewusstseins stattfindet. So, darum geht's, ne? Und da ist es nämlich dann so, dass, naja, solche Versuche wie, was ist denn, wenn Hirnaktivität, die Hirnaktivität, die wir messen im Labor, die wäre laut Kastrup im Grunde genommen eigentlich nur ein Bild wieder von diesem Strudel, von diesem Trennungsprozess, von dieser, er sagt immer, dissoziativer Prozess, ne? Also, dass ich mich abgespalten habe vom großen Bewusstsein. Also Hirnaktivität sieht er als einen Prozess dieses Getrennten und sagt, okay, wenn Hirnaktivität abnimmt, dann müsste sich das Bewusstsein theoretisch erweitern, wenn das stimmt. So. Und da sind wir jetzt bei solchen Sachen wie zum Beispiel Nahtoderfahrung. Ne? Also da ist es ganz klar, die Hirnaktivität sinkt auf ein Minimum oder ist komplett weg bei einem Herzstillstand dann, ne? Nach ein paar Sekunden. Und Patienten berichten da halt von einem unglaublich intensiven Erleben, was sie haben, was teilweise so intensiv ist, dass es lebensverändert ist, dann im Nachhinein. Und dass sie sich halt, ne, Teil von etwas Größerem gefühlt haben, dass sie das als größere Realität als jetzt empfunden haben, als unsere Wirklichkeit, ne? Also eine unglaubliche Erweiterung der Wahrnehmung, die stattfindet, wenn das Gehirn da aus ist. Extremfall, so, ne? Und zwischen jetzt mein Gehirn ist an und diesem Nahtoderleben, naja, da kann man natürlich ein paar Stufen dazwischen klatschen, wo man jetzt nicht das Gehirn komplett ausschalten muss. Also dann gibt's sowas wie, es beschreibt dabei Kampfpiloten, wenn die, heißt das nochmal, diese in so einer Zentrifuge drin sind, um diese Gehkräfte, ne, um sich dran zu gewöhnen oder da halt zu lernen, damit umzugehen und so, da kommen die ja in solche großen Wäscheschleudern rein. Und da kann es nämlich auch sein, dass das Gehirn dann unterversorgt ist mit Blut, ne? Das wird rausgedrückt aus dem Gehirn. Und da beschreiben halt teilweise Kampfpiloten so mystische Erlebnisse. Gibt's, ne? Also die Aufzeichnung von.
Ja, ich werde niemanden auf blöde Ideen bringen, aber es gibt ja auch diese Geschichte, wo man quasi sich würgen lässt. Ja. Oder selbst sogar, dann läuft man wunderbar Gefahr, einen versehentlichen Selbstmord zu begehen. Oh Gott. Aber ja, genau. Ja, also super, eine drastische Art, die Gehirnaktivität zu dämpfen, und entgegen der Erwartung tut sich dann einiges im Subjektiven.
Genau. Ja. Also das ist krass, ne? Weil eigentlich müsste man ja sagen, Moment mal, nach einem materialistischen Weltbild, wenn mein Gehirn, diese Masse da in meinem Kopf, wenn die Bewusstsein erzeugt, ne, und die Ströme, die da fließen und die chemischen Reaktionen, wenn die Bewusstsein erzeugen, dann müsste nach einem materialistischen Weltbild Bewusstsein weniger werden, wenn die Ströme weniger werden. Ist eigentlich logisch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also Hirnaktivität sinkt, Bewusstsein wird mehr.
Ja. Ein anderes Beispiel, das da aufführt, da hat er sich ja auch mit den Autoren eines Papers gekloppt.
Ja, genau.
Und zwar mit Robin Carhart und Harrison Enzo Tagliazzucchi. die haben, also, oder magst du es kurz erzählen?
Ja.
Das finde ich sehr interessant.
Ja, 2012, ne? Die haben da Psychedelika, also die haben, ne, Menschen untersucht, Gehirne untersucht mit hier diese Magnetresonanzuntersuchung da, ne, MRI, wie fMRI, ne, diese bildgebenden Verfahren da. Und haben halt geguckt, was passiert denn, wenn man Leuten Psychedelika gibt? Was passiert da mit der Hirnaktivität? Und das Ergebnis war, also da misst man den Blutfluss, und das Ergebnis war halt irgendwie, dass eigentlich die Aktivität nirgendwo zugenommen hat. Also die Aktivität hat abgenommen im Gehirn.
Na? Aktivität ist jetzt quasi Amplitude, ne? Also wie stark waren die letztlich diese Felder, die das Gehirn erzeugt hat aufgrund der elektrischen Aktionen, die da passiert sind, ne?
Genau, die Aktivität hat abgenommen, richtig. Ne? Gesamtaktivität des Gehirns ging runter. So, ne? Und das Erleben jetzt wieder, ne, unter Psychedelika oder sowas, das Erleben ist dann sehr intensiv und auch geordnete, teils, also wirklich sehr logische Sachen. Das ist ja teils wie, naja, fast so wie Psychotherapie oder sowas, ne? Dass die Leute halt traumartige Erlebnisse auch haben, die aber Sinn ergeben und vielleicht sogar so sinngebend sind, dass sie fürs Leben wirklich eine tiefe Bedeutung haben können. Also nicht irgendein Rauschen, ne? Nicht irgendwelche zufälligen Quatschsachen. Und das ist ja wieder merkwürdig. Hier eine Aktivität nimmt ab, aber Bedeutung nimmt zu im Erleben. Würde wieder das unterstützen, was Kastrup halt sagt, ne? Zu sagen, Moment, wenn wir Teil eines großen Bewusstseinssystems sind und mein kleiner Strudel oder mein Filter, der mich nach außen hin so ein bisschen abschirmt vor dem Rest des universellen Bewusstseins, der wird dünner. In dem Moment erlebe ich halt größere Wahrnehmung, also andere Bewusstseinszustände und so. Das wird halt alles den Idealismus da unterstützen. Auch wenn es da natürlich einen Hickhack gab, ne? Also von der Studie, da gab es dann halt so ein Hin und Her. In Medien wurde es anders dargestellt, ne?
Ja, das Lustige ist dann, es gibt dann in dieser Studie, also ich habe jetzt die Studie nicht so genau oder überhaupt nicht mir jetzt selbst angeschaut, ich kenne das jetzt nur aus der Darstellung in Analytic Idealism in a Nutshell, diesem Buch, das ja auch verlinkt ist. Und da sagt er also, in der Studie gab es eine Darstellung, wo die Kohärenz zwischen den einzelnen Gehirnteilen visualisiert wurde und die nimmt nämlich interessanterweise zu. Und dann in wissenschaftlichen Publikationen, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber renommierte Zeitschriften, stand dann plötzlich, haha, es ist bewiesen, jetzt wissen wir es endlich, also unter LSD nimmt die Gehirnaktivität zu, und dann hat man dieses Bild gezeigt mit der Kohärenz, die dargestellt wird, und hat behauptet, das sei quasi, ich sage jetzt mal Amplitude, das sei quasi Intensität der Aktivität, und das andere, in Wirklichkeit war es nur, wie kohärent sind, also wie analog, wie passt das zusammen, Kohärenz eben.
Und Variabilität, ist dann, ne? Also die Schwankungsbreiten, die wurde größer, ne? Die Also Aktivität insgesamt nahm ab, aber die Schwankungsbreite der Aktivität nahm etwas zu. aber vielleicht da erstmal wegen dieser Zunahme, ne? Da hatte ich auch nochmal rausgesucht, hatte ich nochmal geguckt. Also auf dieser Skala, die da hatten, die Schwankungsbreite nahm zu in einem Bereich von 0,005. Also statistisch eigentlich extremst unbedeutend und nichtig und unwichtig so gesehen. Und es gab auch Probanden, es gab einzelne Leute, wo diese, wo es eben in die andere Richtung ging, wo es nicht zugenommen, sondern abgenommen hat.
Also ja. Der ist auch abgenommen.
Genau, also das gab es auch bei Einzelpersonen so. Ne? Und der Effekt ist mini, ne? Also dieser. Aber diese Abnahme der Aktivität insgesamt, die ist halt deutlich gewesen, die ist klar, ne? Dass die Aktivität insgesamt runtergeht. Mir kam da ein Bild, wir haben hier, ich bin hier nach Cottbus gerade gezogen, wir haben einen Gasherd, hatte ich bisher noch nie. Und jetzt hatten wir den irgendwie neu eingestellt und so. Und auf jeden Fall, was mir da letztens aufgefallen ist, ist, wenn man die Flamme, die Gasflamme, wenn man die Aktivität senkt, ne, ich nehme Gas raus und die Gasflamme am Herd wird kleiner. Wenn die so kurz vorm Ausgehen ist, ne, also sehr schwach, dann kann das sein, dass die Gasflamme anfängt zu flackern, groß und klein wird, so, ne? Mhm. Also das heißt, die Variabilität, die Ausschläge sozusagen, die werden größer, aber die Aktivität ist gering geworden. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, ein gutes Bild eigentlich für die Studie, was da halt gemessen wurde, ne? Die Aktivität des Gehirns nahm ab und naja gut, es gab halt so einen mini kleinen Effekt von so einem Flackern, ne? Dass das halt größer geworden ist.
Aber gut, wie gesagt, ich kenne die Studie nicht, aber wenn von Kohärenz gesprochen wird, dann muss ja Kohärenz zwischen verschiedenen Gehirnen teilen. Also die müssen einfach plötzlich ähnlich reagiert haben, so hätte ich das jetzt verstanden. Habe ich das falsch verstanden?
Ja, ja, also ich hatte hier Variabilität und eine erhöhte Komplexität. Ist nur die Frage, ne, ob das jetzt eine erhöhte Bedeutung ist. Ne? Ein Flackern von dieser Flamme, bevor sie ausgeht, scheint auch wie eine erhöhte Komplexität zu sein. Aber gut, ist dann deswegen eine Bedeutung da, ne? Eine erhöhte Komplexität, im schlimmsten Fall ist Rauschen auch eine erhöhte Komplexität, ne?
Na gut, da gibt's aber dann die Entropic Brain Hypothesis, ne? Wo man dann sagt, dass je höher die Entropie wird überhaupt im Gehirn, desto höher die Aktivität, also die...
Ja.
Aber okay, ja. Da steigen wir uns jetzt zu sehr.
Aber du hast ja recht. Also ist ja auch gut immer irgendwie halt, ne, dass man auch sagt, Moment mal, hier haben wir vielleicht irgendeinen Punkt, der ist nicht hundertprozentig geklärt. Hm. Ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, der sogar oben drauf käme, dass irgendwie 2025 da nochmal was gefunden wurde, dass Psychedelika irgendwie den Blutfluss überhaupt im Gehirn verändern. Also irgendwas mit den Adern auch machen und so. Also da weiß ich auch gar nicht, ob das mit einbezogen wurde ursprünglich oder von Kastrup. Also deswegen, es wäre halt nicht ausreichend, wenn man nur jetzt, ne, so eine Psychedelika-Studie nimmt oder so, ne? Und daraus versucht, was abzuleiten.
Unterm Strich, die Behauptung, dass bewusstes Erleben irgendwie durch diese Gehirnaktivität erzeugt wird, jetzt wirklich erzeugt, nicht kohärent damit ist, ja, sondern erzeugt wird, ist irgendwie baden gegangen, weil das Beispiel eben gezeigt hat, dass diese eben abnimmt, wenn die Menschen unter LSD oder anderen psychedelischen Drogen, keine Ahnung, was da alles versucht wurde, extrem reichhaltiges inneres Erleben hatten. Ja. Und bezeichnenderweise wurde dann eine Studie, die genau das zeigt, missinterpretiert veröffentlicht und man hat gesagt, seht mal her, die Aktivität steigt doch, aber das war eine völlig andere Größe, die da gemessen und visualisiert wurde. Dann hat Kastrup die Autoren darauf hingewiesen und im Endeffekt haben die das dann selbst bestritten, also die haben dann begonnen, ihr eigenes Paper eigentlich zu negieren. Nur, ich behaupte jetzt, um nicht in die Verlegenheit geraten, da ja eine heilige Kuh schlachten zu müssen.
Ich vermute es auch. Also man weiß es ja nicht, was in den Köpfen vor sich ging, so, ne? Aber ich glaube auch, dass die keine Lust drauf hatten, dass Kastrup das eben für seinen Idealismus zur Interpretation heranzieht. Ja. Und vermute ich nur, ne? Wir wissen es ja wirklich nicht, was war da jetzt genau in den Köpfen drin gewesen, ne? Warum haben die sich so verhalten? Oder war einfach deren Ego angetriggert, weil sie am Anfang halt nicht die beste Formulierung hatten? Kann ja auch sein, ne? Also gibt ja tausend Gründe. Aber ja. Gut. Ist auf jeden Fall was, was man, finde ich, auf dem Schirm behalten kann, jetzt mit überhaupt der Forschung bei Psychedelika. Das nimmt ja auch zu. Und da halt irgendwie einfach mal zu schauen, Moment, gibt es vielleicht in Zukunft noch mehr Hinweisen darauf, dass das irgendwie auch die Pforten der Wahrnehmung so verändert, dass man Zugang zum größeren Bewusstseinssystem hat, falls das stimmt.
Genau. Also, und was hat das jetzt mit dem heutigen Thema zu tun? Naja, eben genau das, dass diese verminderte Hirnaktivität korreliert mit diesem extremen, reichhaltigen inneren Erleben. Mhm. Und daher unterstützt es zumindest die These nicht, dass unser Erleben vom Gehirn erzeugt wird. Und abgesehen davon, es kann ja auch, selbst wenn jetzt das korrelieren würde, bleibt immer noch das harte Problem des Bewusstseins, weil woher kommt mein subjektives Erleben? Ich kann das natürlich negieren. Ja? Also das ist, man muss natürlich alles Mögliche negieren. Ja? Man muss die ganze Pair-Forschung muss man negieren. Mhm. Man muss auch natürlich sämtliche Berichte, auch von extrem glaubhaften Menschen, von paranormalen Ereignissen jeglicher Art, die es in einem so einem erdrückenden Übermaß gibt, dass ja ich das kaum nachvollziehen kann, wie man das einfach so vom Tisch wischen kann mit der Begründung, das kann gar nicht sein, weil das ist die einzige Begründung, die man hat. Das kann gar nicht sein, deshalb muss ich mich nicht auseinandersetzen, weil es meine Theorie nicht hergibt.
Ja, ja, wegignorieren. Ne?
Du hast ja am Anfang auch dieses Beispiel genannt mit den Messwerten und dann irgendwann hat man die Natur nur mehr in den Messwerten gesehen, ja, so quasi. Ja. Und nicht in dem, was eigentlich mein Erleben ist. Ne?
Ja, 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 genau.
Und in der Physik überträgt sich das halt, dass das Modell die Wirklichkeit bestimmt. Nicht die Wirklichkeit durch das Modell mehr oder weniger genau beschrieben wird, aber halt nicht in allen Details, sondern das Modell ist die Wirklichkeit und das ist natürlich Quatsch.
Ja, ja, ja,
genau. Das ist Quatsch, ne?
Ja. Ja, ja. Ich finde mal interessant, bei Sprache ist es irgendwie klar, wenn ich sage, das Wort Baum, ne, B-A-U-M, bestimmte Buchstaben aneinandergereiht, die haben eine bestimmte Form und so weiter. Da wissen wir jetzt, okay, das ist natürlich, ist das nur ein Symbol, das ist eine Repräsentation, auf die wir uns geeinigt haben von etwas, was innerem Erleben entspricht, nämlich einem Baum, der da draußen halt irgendwie ist. Also bei einem Wort wissen wir es noch, da haben wir es irgendwie im Kopf, aber bei physikalischen Gleichungen haben wir es halt verloren, ne? Also sich bewusst zu machen, auch das, eine physikalische Gleichung, ist auch genauso wie ein Wort eine Beschreibung von innerem Erleben. Da ist es halt
eine unvollständige Beschreibung von innerem Erleben, genau.
Genau, oder teilweise eine verdammt gute Beschreibung, eine sehr vollständige, aber die trotzdem nur eine Beschreibung, ne? Klar.
Ja, es ist jetzt unvollständig, weil ich meine, selbst die allgemeine Relativitätstheorie gibt es dann irgendwelche Sonderfälle, wo sie halt wieder doch nicht ganz so genau ist und so weiter. Oder genau das vorhersagt, was passiert. So gemeint halt. Ja.
Okay, ja.
Aber wie geht es jetzt weiter? Okay, gut.
Ich hätte noch mehr Beispiele. Also, weil man muss ja noch nicht aufhören mit solchen Beispielen. Was es nämlich gibt, dieses Savant-Syndrom, also wo Leute so eine richtig üble Hirnverletzung haben. Da gab es irgendwie so einen Orlando Cerelle oder so. Irgendwie einer, der hat mit einem Baseballschläger da irgendwie einen drüber gekriegt oder sowas. Der war nachher dann so ein Kalender-Savant, also jemand, der halt irgendwie alle Daten zuordnen konnte und irgendwie was anderes hatte ich mal Doku gesehen. Also da gibt's ja solche Fälle, jemand wird vom Blitz getroffen oder kriegt einen Schuss in den Kopf oder sowas und kann nachher plötzlich perfekt Klavier spielen und so. Und solche Phänomene, also diese Savant-Phänomene aufgrund einer Hirnverletzung, wie bitteschön soll man das denn mit Materialismus erklären? Mit dem Idealismus kannst du es wieder leicht machen, indem du sagst, naja, da wurde halt sozusagen das Gehirn, also ein Teil dieses Filtermechanismus, der uns vom universellen Bewusstsein irgendwie abgekoppelt hat. Ein Teil dieses Filters wurde sozusagen zerstört oder beeinträchtigt. Und deswegen kommen Eindrücke von außen in diesen Menschen hinein, die eigentlich aus dem universellen Bewusstsein da irgendwie drin sind. Deswegen ist plötzlich eine Fähigkeit da, die vorher nicht da war.
Ja, ist zumindest irgendeine Erklärung. Finde ich zwar auch, also tue ich mir ein bisschen schwer damit, aber okay. Wenn man das dann weiterdenkt, okay, dann... Ja,
aber es gibt's aber auch kleiner, ne? Also es gab auch, das war glaube ich auch in dem Buch Why Materialism is Baloney, wo Leute so am hinteren, was war das, Scheitellappen oder sowas, also ein bestimmter Bereich des Gehirns, wo sie Verletzungen hatten, ne? Also Und da gab es eine Studie, dass solche Leute, die da Verletzungen hatten, die hatten halt erhöhte Werte in Fragebögen dann von mystischen Erfahrungen und Selbsttranszendenz und sowas. Ne? Also da auch wieder, wenn das Gehirn das Bild des Filters ist,
ja,
und da ist etwas verletzt, das wäre ein kleiner Hinweis, ne? Jetzt nicht direkt die krasse Sache mit, ich kann Klavier spielen, sondern einfach mit, ich habe ein anderes Empfinden plötzlich.
Ja.
Ne? Also es ist einfach nur, um sozusagen mehr dazu zu packen. Oder autonomes Schreiben. Was, hast du mal jemanden in der Sendung, der sowas macht?
Ja, ich glaube nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie, ja. Also autonomes Schreiben ist im Prinzip wie Channel, nur dass man es halt aufschreibt, statt dass man quasi seine Stimme zur Verfügung stellt, ne?
Ja, ja, genau. Ne? Und da gibt's ja Leute, die dann eben behaupten, sie würden da irgendwas halt, ne, zu Papier bringen, was nicht von ihnen ist und so. Und
ja, auch Musikstücke, ne? Gibt's also Menschen, die zum Beispiel List channeln oder so, ne?
Und, ach krass. Ah, ja, okay. Das wusste ich nicht.
Ja.
Wäre auch mal interessant. Weil, also das mit dem autonomen Schreiben, das wurde nämlich dann auch wieder in Hirnscannern untersucht. Ne? Da hat man die Leute dann irgendwie reingelegt und die Bereiche des Gehirns speziell halt untersucht, die sozusagen angehen, wenn ich die Hand bewege. Ne? Also wenn ich jetzt selbst was schreibe, hier auf Papier, dann kann man halt messen im Gehirn, was für ein Areal wird aktiviert, während ich hier einen Brief schreibe. Und bei da hat man dann halt eben diese vermeintlichen echten Medien gehabt, ne? Die da irgendwie channeln und dann eben andere Leute, die einfach so schreiben sollten. Und da hat man festgestellt, bei diesen vermeintlich richtigen Medien war es so, dass dieser Bereich, der bei allen anderen zunimmt, wenn sie schreiben, die Hirnaktivität nimmt zu, bei denen hat es abgenommen.
Das ist interessant, okay.
Ja, genau. Ne? Und das ist halt auch wieder, dann hast du eben eine Testgruppe, die einen so, die anderen so und ja gut, dann ne? Mit dem Idealismus kannst du wieder erklären, ne? Der Filter nimmt ab in diesem Bereich, so gesehen, und etwas aus dem universellen Bewusstsein dringt durch. Ne? Ein Stern am Tageshimmel, der plötzlich sichtbar wird, so gesehen.
Mhm. Ja, wobei ist die Frage, ist das Gehirn da wirklich nur Filter oder ersetzt es quasi das, was sonst von außen kommt? Oder ja, okay. Aber gut, ja.
Mhm.
Also im Prinzip, wir sprechen da jetzt von einer Vorhersage aus diesem Weltbild des analytischen Idealismus, nachdem eben die Grundlage im Prinzip, was er, vielleicht sollte man das ja mal ganz klar aussprechen, die Grundlage allen Seins, diesen Urstoff, das ist für Kastrup, sind es Gedanken.
Bewusstsein. Ja, Gedanken nicht mal.
Er schreibt schon sehr klar Gedanken, oder?
So. Ja, genau. Gedanken sind dann wieder die Anregungen von Bewusstsein.
Okay.
Ne? Also da ist er ja schon, glaube ich, auch bei manchen Sachen sehr, sehr fein in seinen Formulierungen oder sowas. Ja. Ne? Also dieses universelle Bewusstsein oder so. Und genau, Gedanken sind dann die Wellen, die Anregungen, die angeregten Zustände dieses Bewusstseins, ne? Oder sowas oder Erfahrungen. Aber so what? Also genau, Urstoff so gesehen, Bewusstsein und nicht Materie. Ja, vielleicht auch da, ich weiß gar nicht, das ist ja auch immer, dann fragt man ja, woraus ist denn das dann? Ne? Also man neigt ja immer zu diesem, ja und was soll das sein? Ne? Und da finde ich es interessant, wenn man jetzt beim materialistischen Weltbild ist, dann landet man ja irgendwann an einem Punkt, also nach Molekülen, nach Atomen, nach Protonen, Neutronen, Quarks, nach den Feldern, die vielleicht da sind oder nach Energie oder Information, man landet irgendwann bei einem Punkt, wo man sagt, das ist, ich glaube im Griechischen Usia, das ist der Stoff, aus dem wirklich irgendwie dann alles ist. Also das ist nicht durch etwas anderes erklärbar, weil das ist die Grundsubstanz, ne? Oder das der Grund.
Man dachte, Atome seien das, ne? Da,
genau.
Deshalb ja Atomos unteilbar, aber genau. War wohl nicht so. Und jetzt in CERN, wo er gearbeitet hat, der Kastrup, ne, schießt man halt jetzt irgendwie Dinge aufeinander und versucht aus den Bruchstücken dieses Urteilchen irgendwo zu finden in den Trümmern. Jetzt sage ich jetzt sehr, sehr leidenhaft, aber ja.
Ja, wobei man ist da ja weg, da hatte ich ja, hast du vorhin gefragt, ne, wegen Professor Ganteföhr. Das schreibt er dann ja auch in seinen Büchern so, dass man irgendwie ja eher heutzutage dahin tendiert zu sagen, ja, vielleicht ist Information der Stoff, aus dem alles ist. Gar nicht jetzt Teilchen, so, ne, sondern irgendwas Information.
So. Da sind wir dann eh bei Campbell und aber Information und Bewusstsein als quasi, keine Ahnung, das Substrat für diese Information.
Ja,
ne?
Ja, eigentlich klingt es dann total nach Bewusstsein, finde ich nämlich auch, obwohl er es nicht so gesehen hat, glaube ich. So, aber
weil, ja. Okay.
Genau, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass, naja, im Materialismus, man hat etwas, was sozusagen die letzte Substanz oder das letzte Etwas ist, aus dem alles ist. Und beim Idealismus wäre es eben dann Bewusstsein. Ne? Dann muss man nicht fragen, woraus ist Bewusstsein? Falsche Frage, weil alles andere ist aus Bewusstsein heraus. Ne? Bewusstsein ist sozusagen das Fundament.
Ja. Ja. Genau, also das sagt Kastrop und er bringt da eben einige Beispiele. Aber vielleicht hast du noch ein paar andere. Ja? Also ich finde es ja, er stellt ja auch ein paar Fragen so quasi in Analytic Idealism in a nutshell, die sich eben Menschen so dann stellen, wenn sie sich mit diesen Weltbild dann auseinandersetzen.
Ja. Welche Fragen meinst du denn genau? Oder was ging dir da gerade durch den Kopf?
Ja, also müssen wir jetzt nicht durchgehen, aber in Analytic Idealism geht er ja auch dann auf verschiedenste Fragen ein, die sich daraus ergeben und eine hast du ja schon genannt, warum sind wir dann voneinander getrennt, ne?
Ja, genau.
Man sagt, weil wir uns quasi in unseren eigenen Gedanken übertönen, wie eigentlich das, was von außen kommt, ne? Entweder von anderen Menschen, mit denen wir zusammenleben und so weiter, oder von ganz woanders. Aber was ist dann diese Realität, in der wir sind, um jetzt das noch ein bisschen klarer zu bringen?
Ja, das ist ja, da hatten wir auch im Vorfeld gesprochen, ne? So mit diesem dem anderen Buch, ne? Meaning and Absurdities, mit diesem Bild, was da drin ist, ne? Dieses, also wenn wir dieses Meer des Bewusstseins haben und in diesem Meer haben sich, okay, da sind jetzt Sachen wie wir, ne? Unsere Ausstülpungen da und so weiter, ne?
Ja, auf Seite 92, ich habe es jetzt zufällig aufgeschlagen, eben aus diesem formlosen Potenzial, quasi diesem Ursubstrat, was immer das jetzt ist, Bewusstsein, ja, genau. Ja. Und aus dem formt sich ja irgendwann einmal diese Welt, in der wir hier sind. Und da gibt es ja auch diesen Begriff der Konsensrealität. Vielleicht sollten wir auf das einmal jetzt eingehen, damit man so ein bisschen,
Ja, genau. Er geht hier davon aus, also um das Bild zu beschreiben, also wenn man sich jetzt einfach vorstellt, man hat die Tiefsee, ne, und die Tiefsee ganz, ganz weit unten oder sowas, das ist halt dieses formlose Potenzial. So, da ist, es ist möglich für alles. Da ist noch etwas, was noch nicht Realität geworden ist, noch nicht irgendwie, ne, sondern es ist halt wirklich Potenzial. Und übrigens interessant finde ich, dass dieses, das Meer auch in antiken Kulturen oftmals in den Schöpfungsgeschichten am Anfang vorkommt.
Ja. Yeah.
Nicht nur in der Genesis oder so, das ist ja auch, ne, Geist Gottes schwebt über dem Wasser oder so, sondern im Ägyptischen ist es, in Griechischen, dann hast du irgendwie diese, ne, diese Monster im Meer, diese Seeungetüme oder sowas, ne, die das Chaos symbolisieren in den alten Kulturen. Also wirklich das Meer als Bild für Potenzial ist eigentlich ein ganz altes Bild auch, was hier Kastrop aufmacht. Und das wäre halt, ne, eine Eigenschaft, oder das wäre dieses universelle Bewusstsein, da ist halt einfach dieses formlose Potenzial. Und daraus formen sich Dinge. Und nicht direkt wir, sondern er geht davon aus, dass sich halt darüber aus diesem formlosen Etwas erstmal etwas strukturiert, wie so Muster, die sich da bilden. Also der Carl Gustav Jung hat es dann Archetypen genannt. Die bilden dann in Anführungszeichen irgendwelche ganz alten Muster, die später an der Oberfläche bei uns auch irgendwie wirklich Gestalt annehmen. Ne, so das Muster des Tricksters, das beschreibt er halt hier in dem Buch. Bestimmte Eigenschaften so gesehen, die dann sich auf verschiedene Art und Weise immer wieder irgendwie äußern können. Aber das wäre so ganz, ganz tief nach diesem formlosen Etwas, wäre einfach irgendwie so, ne, diese Archetypen, die dann da irgendwie vorhanden sind. Und aus diesen Archetypen heraus kristallisieren sich dann solche Sachen, wie auch bei uns jetzt in der Kultur über die Jahrhunderte oder Jahrtausende gesehen, so große Geschichten, also sowas wie jetzt zum Beispiel auch Glaubenskonzepte oder so, ne, die wir haben, kulturelle Konzepte, das wären dann eigentlich aus diesem archetypischen Etwas heraus dann schon größere Muster, die irgendwie da auch Gestalt annehmen in der Wirklichkeit. Ich weiß auch nicht genau, ob er da Physik schon einordnen würde. Also jetzt die Physik, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die irgendwie unsere Natur hier gestalten. Ob das auch wie diese Muster sind, die sich dann im universellen Bewusstsein da formen und mehr Struktur annehmen, so gesehen. Ist wie so ein Fraktal, ne? Stelle ich mir das immer vor. Also diese selbstähnlichen Gestalten, wo man dann tiefer abtauchen kann und dann plötzlich erkennt man die Form wieder, ne? So Mandelbrotmenge oder so, falls du es kennst. Du kennst das,
ja,
ne? Ja. Genau. Und ich fand es immer am Computer total faszinierend. Dann kann man immer weiter reinzoomen und es sieht anders aus, aber es hat plötzlich wieder die gleiche Struktur, wieder so Wirbel.
Selbstähnlich, ja. Du kannst immer wieder weiter reinzoomen, generierst ja immer mehr, ja.
Genau, ne? Und so sagt er, hier sind die Archetypen sozusagen die erste Ebene von diesen Mustern. Und dann zoome ich rein und dann komme ich auf solche, ja, Strukturen, ne? Wie jetzt irgendwie Geschichten in der Menschheitsgeschichte, die irgendwie alles begleiten oder vielleicht auch Physik oder so, ne? Der Raum an sich, das Universum, ist dann wie eine Struktur, die Mehrgestalt angenommen hat. Und dann kommen aber auch wir, unsere kleinen Strudel, ne? Innerhalb dieser Gestalt. Also wo wir uns noch mehr abgegrenzt haben in diesen Strukturen. Und in den Strukturen haben wir dann auch persönliche Geschichten, die wir erleben, ne? In unseren Köpfen. Und gleichzeitig sind wir nah beieinander. Du bist da als Strudel, ich bin als Strudel. Dazwischen sind irgendwelche Wellen und anderen Formen. Und die sehen halt so aus wie, die Strecke von Cottbus bis zu dir, ne? Über der Autobahn. Also wenn ich da jetzt lang fahre, dann sind das halt mentale Prozesse, die aussehen wie eine Autobahn, über die ich fahre. Ne? Oder mein Auto, in das ich steige oder so.
Das ja, ist man muss das so sagen. Prozess. So wie dieser mentale Prozess aussieht, das haben wir halt dann Autobahn genannt.
Ja, genau.
Ja, aber vielleicht sollte man dann noch ein bisschen den Begriff Konsensrealität da jetzt reinbringen, weil ja. Es besteht ja nicht nur aus mir und dir. Vor mir ist ja der Tisch, wir haben vorher das Mikrofon genannt. Was ist das dann? Was ist das, dieser Stoff, den ich da angreifen kann?
Ja.
Sind das, oder ich sag's jetzt einfach mal, nach seinem Bild sind's ja auch im Prinzip gedankliche Prozesse,
ja.
Die aber nach einem fixen Muster sehr mechanistisch ablaufen. Ja?
Ja.
Die Mechanik, also du und ich, wir sind quasi bewusste Lebewesen, wir unsere Wirbel ändern sich und so weiter oder ständig oder sind viel dynamischer, aber der Mikrofonständer vor meiner Nase da ist eigentlich auch so etwas, nur dass es ein Start ist oder irgendwie oder
ja. Genau. Ja. Also da, das hat er, glaube ich, auch in dem Buch gehabt, ne? Dieser Vergleich, angenommen, es gäbe eine Maschine, wo du und ich und andere Leute halt in geteilten Traum reinkommen könnten. Ne? Wir würden einen Traum teilen. Und dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass wir sozusagen nicht komplett blind rummanipulieren können, weil ne, diese Traumrealität schon nach bestimmten Prinzipien dann einfach weiter funktioniert und sich etabliert hat. So, ne? Und trotzdem wäre es halt ein mentales Konstrukt, diese Traumrealität. Und so sagt er halt, naja, ist das, was wir jetzt als Konsensrealität haben, sind mentale Prozesse, die sich etabliert haben. So gesehen, als ob man sich das große Bewusstseinssystem an bestimmte Sachen gewöhnt hat. So, ne, jetzt wie physikalische Gesetze, ne, man hat sich dran gewöhnt, dass sie gut funktionieren, ist eine Gewohnheit eines mentalen Prozesses, den wir dann wahrnehmen als Atome, als Teilchen und als Mikrofon oder als Auto und so, ne.
Ja, Kinney schreibt da ganz richtig Inception, Fragezeichen, und das spielt das, also der Film spielt das schon ein bisschen mit.
Ja.
Na, es geht ja auch darum, dass man sich, also man fragt sich natürlich, warum gelten die Naturgesetze? Und dann sagt er doch, wir leben ja jeder in unserer subjektiven Welt. Und in der gibt's dann halt gewisse Dinge, die sich auf eine gewisse Art darstellen und so weiter.
Ja.
Und da sind wir dann in unseren Träumen. Die sind ja fast immer subjektiv. Also auch da gibt's zwar gemeinsames Traumerleben, aber das geht egal jetzt. Ja. Mhm. Im Normalfall ist ein Trauma sehr subjektive Sache. Aber wenn wir beide jetzt in einem Raum sitzen würden, uns gegenüber sitzen würden, würden wir beide die Mikrofonständer in der ewigen Perspektive an genau derselben Stelle. Also es gäbe da eine objektive äußere Realität. Und auf das möchte ich jetzt nur ein bisschen mehr zu sprechen kommen, mhm, weil das ja auch ein bisschen das Erstaunliche ist. Es geht ja nicht nur um unser subjektives Erleben. Ja klar, das ist natürlich Bewusstsein, ja, was immer das jetzt ist. Aber er geht ja weiter. Er sagt, nein, es ist komplett andersherum. Ja. Eben, nicht die Materie ist das Fundament des Ganzen, sondern das Bewusstsein. Und auch alles, was wir um uns herum wahrnehmen, ist im Prinzip Bewusstsein.
Ja.
Aber warum sieht das genauso aus, wie es aussieht? Weil wir uns eben in dieser Realität darauf geeinigt haben, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir mehr und mehr zu entdecken beginnen, und dass da nicht der Hund mit dem Schwanz wählt. Es ist jetzt nicht irgendwie der Newton daherkommen und hat die Welt erschaffen, sondern die Welt war schon so. Newton hat die jetzt beschrieben und die vielen Millionen anderen Physiker nach ihm.
Ja.
Und
genau, er hat es beschrieben, ne? Nicht, dass wir uns darauf geeinigt haben oder sowas, sondern wir, also das sagt Kastrup ja auch, das war jetzt nicht irgendwie, ich kann nicht rausgehen und kann plötzlich sagen, die Schwerkraft dreht sich um. Oder wenn alle Menschen halt irgendwie rausgehen würden und sich vorstellen, Schwerkraft funktioniert genau andersrum, wird es trotzdem nicht funktionieren. So, ne?
Wobei ist die Frage, weil wenn es eine Konsensrealität, warum?
Naja, weil, also so würde ich es jetzt verstehen, weil wir einfach aufgrund unserer Trennung, unserer Dissoziation, unserer Prozesse, die uns vom großen Bewusstseinssystem sozusagen als kleine Einheiten etwas abgespalten haben, haben wir als Strudel, wir sind ein Strudel, ne? Aber wir haben nicht Einfluss auf die komplette Wasseroberfläche von uns aus. Ne? Und selbst wenn wir mit mehreren zusammenkommen, ja, dann können wir halt als Strudel auch kleine Wellen erzeugen und schon Dinge in unserem Umfeld auch mal eine Welle nach außen gehen lassen, ne? Und Telepathie, Telekinese, solche Sachen, ne? Also diese Phänomene, die dann halt im Kleinen auch irgendwie dazugehören können. Aber nochmal, ne, wir sind halt von der, in Anführungszeichen, Form, ne, scheint es so zu sein, dass wir halt zu stark dissoziiert sind, als dass wir die schon vorher vorhandenen Bewusstseinsprozesse, die da waren, die vor uns schon da waren, als dass wir die halt mal einfach umkrempeln können. Ne? Also wie gesagt, alles, was da ist, ist mentaler Prozess. So, ne? Nicht nur das, was ich jetzt hier erlebe. So, ne? Das ist auch unabhängig von mir ein mentales Konstrukt.
Aber er sagt ja auch, dass die Naturgesetze nur deshalb gelten, weil wir uns auf diese geeinigt haben. Also das schreibt er, kann ich mich erinnern. Also er schreibt da ja, weil dieses Substrat, ja, quasi die Welt, wie sie jetzt wirklich ist, schert sich einen Dreck um Naturgesetze, sondern diese Naturgesetze sind quasi unser Interaktionssystem, das wir da halt haben.
Ja, ich glaube aber, da muss man aufpassen. Ich bin mir relativ sicher, dass er nicht gesagt hat, weil wir uns drauf geeinigt haben.
Okay. Ne?
Also wir als getrennte kleine Eisbergspitzen, die da plötzlich aus dem Meer rausgucken, ne? Diesen tiefen Meer des Bewusstseins, und wir gucken oben mal so als kleine Spitze von so einem Eisberg an irgendeiner Stelle aus dem Wasser raus. Also nicht wir, sondern wirklich diese Bewusstseinsebenen unter uns.
Mhm.
Ne? Also die haben sich sozusagen, wenn man sagen möchte, die, ne? Also das, dieser Teil des universellen Bewusstseins, da gab es sozusagen eine, in Anführungszeichen, eine Einigung oder eine Entwicklung hin zu etwas, was jetzt für uns aussieht wie ein physikalisches Universum. Aus meiner Perspektive da als kleine Eisbergspitze, die oben rausguckt.
Okay, ja. Ja, also wir, aber ich meine, nachdem ja wir sind alles und alles sind wir, ich meine, nachdem alles zusammenhängt, sind das ja auch wir. Aber gut, ich verstehe schon, was du meinst. Also das ist quasi im Weltentstehungsprozess gab es halt irgendwann einmal, wo man gesagt hat, okay, da gibt es jetzt quasi diesen Space, wo jetzt diese Gesetze gelten, und wenn man in dem Space eintritt, dann ist man diesen Gesetzen unterworfen, hat aber den Vorteil, dass man mit anderen sehr leicht kommunizieren und interagieren kann, relativ. Ja. Ich meine, leicht. Wird immer wieder beschrieben, dass wenn dann Menschen in anderen Bewusstseinszuständen sind, dass sie dann telepathisch miteinander kommunizieren, was ja eigentlich viel leichter geht. Also ja, man stimmt, könnte sich jetzt auch fragen, wozu eigentlich das Ganze? Aber gut, das ist, vielleicht kommen wir zu der Frage noch. Aber gut, der Punkt ist, wir sind in einer Konsensrealität, und Die wirkliche Realität ist nicht an diese Gesetze gebunden. Und das, auf das geht er ja in Meaning and Absurdity ein, ne? Wo er sagt, da gibt, und er nennt am Anfang 8 verschiedene Beispiele in diesem Buch, also von Fatima über Jim Sparks, interessanterweise, diesem UFO-Abduktee, dann die Hudson Valley UFO-Sicht, sehr viele UFO Beispiele bringt er da eben über als Beispiel, wie dieser absurde Urgrund quasi übergriffig wird in unsere Welt.
Ja, schön ausgedrückt, genau. Ja, wie es übergriffig wird. Stimmt. Ja, genau. Da Fatima war noch als Beispiel, ne?
Ja.
Und dieses, was war das von Joe Simon oder irgendwie sowas, also Joe, der auch dieses,
ja, diese,
das war doch mit den Pfannkuchen, ne? Also, was auch total interessant ist, weil er da ja, ne, der hat irgendwie Aliens erlebt, hat denen irgendwie was zu trinken gegeben, weil die bei ihnen im Vorgarten gelandet sind oder sowas.
Die haben nach Wasser verlangt
ja, und haben genau, dann, ne? Hat er denen Wasser gegeben und sie haben ihm halt Pfannkuchen gegeben, ne? Ja, also wo man sich denkt, völliger Quatsch, ne? Die Pfannkuchen, die hat man dann sogar untersucht im Labor. Die hatte er, die wurden dann eingeschickt. Und da hat man festgestellt, die waren eigentlich stinknormale Pfannkuchen. Das Einzige, was fehlte, war Salz.
Genau.
Und da vielleicht nur, das fand ich dann auch wirklich einen spannenden Punkt, weil jetzt wieder, wenn man halt überlegt, so absurde Geschichten, da fehlt Salz. Naja, in der Vergangenheit, der Historie der Menschheit, was Mythen und Legenden anging, da war es so, dass bei diesen Feengeschichten, so Irland, ne, Feenwesen im Wald und so, dass es immer wieder wohl vorkommt, Jacques Vallée da hat darüber geschrieben, dass Menschen halt denen was zu essen geben oder Essen bekommen. Aber was mögen Feen nicht? Salz mögen die nicht. Salz wird immer verwendet sozusagen als Abwehrzauber, so, ne? Da gab es dann die Mythen, dass die Feen, glaube ich, jedes einzelne Korn Salz zählen müssten oder so. Also, aber auf jeden Fall war Salz immer halt, ne, kennt man vielleicht auch noch so, Salz ausstreuen zum Schutz vor bösen Geistern. Und Salz war nicht in den Pfannkuchen.
Ja, hinterm Rücken werfen ist halt.
Ja, genau.
Genau. Es war eben so ein eiförmiges Raumschiff, das in seinem Garten gelandet ist. Und dann haben diese Wesen drinnen ihn nach Wasser gefragt. Und der hat dann, glaube ich, auch einen Blick in dieses Raumschiff geworfen. Das hat ausgeschaut wie so eine Großküche ein bisschen. Das heißt, es ist völlig absurd.
Völlig absurd.
Und dann sind die wieder weggeflogen, ne? Und er ist da gestanden mit seinem Pfannkuchen. Einen hat er, glaube ich, gegessen und den anderen hat er dann untersuchen lassen. Und es war, Überraschung, ein stinknormaler Pfannkuchen ohne Salz. Ja. Und dann eben Vallée, ich glaube, das bringt er in Passport to Magonia, wo er dann diese Parallelen gefunden genau, hat. Ja. Ja, das heißt, wir leben in einer Konsensrealität, die eben sich jetzt, sage ich mal, wer immer da jetzt genau sich wie geeinigt hat, aber der Contract ist physikalische Gesetze und deshalb gelten die auch, ne?
Ja.
Aber sie könnten auch anders ausschauen.
Mhm.
Und nicht belebte Objekte, vermeintlich vielleicht, sind auch quasi eingefrorene Gedankenprozesse, ohne eben, dass die jetzt groß einen freien Willen hätten. Ne?
Ja, genau.
Das ist eigentlich der Unterschied, aber es ist alles.
Also das vielleicht, oder man könnte sogar sagen, oder dass unser Interface der Wahrnehmung nicht zeigt, was die für mentale Prozesse, also nicht zeigt, wie belebt die sind. Das könnte auch sein, ne? Das ist dann Donald Hoffman, Interface Theory of Perception, wo er sagt, wir haben sozusagen wie so ein Headset der Wahrnehmung und dieses Headset, was wir haben, das zeigt uns Realität, das erzeugt unsere Realität, wie so ein, naja, wie ein Desktop, ne, auf dem Computer jetzt. Ne? Jetzt habe ich meinen Desktop da und dann sind da Icons drauf und ich kann die Icons hin und her schieben und ich kann eine Datei öffnen und da reingucken und so, aber die Icons haben eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was auf dem PC an Wirklichkeit da stattfindet. Ne? Diese kleinen gelben Symbole oder Ordnersymbole, das ist Quatsch, ist nur ein Bild, was erzeugt ist. Und da sagt der Donald Hoffman, unsere Wahrnehmung, die wir haben, ist wahrscheinlich auch nur ein Desktop. Also es ist halt aus dem, was an Realität eigentlich existiert im universellen Bewusstsein, haben wir nur einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt, der irgendwie visuell für uns so wie so ein Desktop erzeugt, so unser Headset. Und er sagt dann, vielleicht ist auch selbst der Stein vor mir ein unglaublich abgefahrener mentaler Prozess, nur mein Headset erlaubt gar nicht, das mitzukriegen. So, ja, ne? Also diese Verbindungen, die halt Materie überhaupt zu allem anderen hat und so. Ja. Wir sind einfach zu eingeschränkt, wir sind halt nicht drauf optimiert, ne?
Und eben jetzt, wenn Hoffmann angesprochen hat, ich meine, Castro verwendet diese Metapher ja sehr ausgiebig, ne? Also ja, diese, zum Beispiel in diesem Gespräch mit Tom Campbell, man findet es irgendwie auf YouTube, vielleicht gibt es sogar schon mehrere inzwischen, aber da beschreibt er recht eindeutig diese Dashboard, also diese Armaturenbrett-Metapher. Ne? Das heißt, er sagt, wir sind wie Piloten. In einem Flugzeug, da gibt es den sogenannten Instrumentenflug, ja, wo man, wenn es überhaupt keine Sicht mehr gibt, dann verlässt man sich nur mehr aufs Altimeter und Geschwindigkeitsanzeige und Position und lässt sich halt da zum Flughafen dirigieren. Ne? Aber jetzt zu behaupten, dass das, was wir wahrnehmen, wenn man jetzt unsere Wahrnehmung auch als Art Armaturenbrett sehen möchte oder als Computer-Desktop, ist jetzt egal, nehmen wir jetzt Armaturenbrett, wäre dann so, wie wenn der Pilot sagen würde, na, die Wirklichkeit da draußen, die ist völlig wurscht, ja. Also, wenn ich da aus dem Fenster schaue, das vergisst es einfach. Die Wirklichkeit besteht nur aus meiner Geschwindigkeitsanzeige, Höhenanzeige, Positionsanzeige, Luftgeschwindigkeit, Luftdruck, Temperatur. Das ist die Wirklichkeit. Ja, und nicht genau, da die Wolken und die Sonne und das da, das, keine Ahnung, wurscht, das gibt's gar nicht. Also, so ist das eigentlich und das, glaube ich, ist so. Ja, wir nehmen einen winzigen Teil dessen wahr, was tatsächlich ist und behaupten, das ist alles, weil den Rest kann man ja nicht messen. Also das ist ja immer das, was dann wahrscheinlich so im 19. Jahrhundert passiert ist, dieses Flippen. Ja, nein, es gibt eigentlich nur das. Es gibt eigentlich nur das Messbare. Den Rest gibt's überhaupt nicht. Bäh.
Ja, genau. Ja.
Ich habe kein Bewusstsein und dass du uns hast, musst du mir erst beweisen. Ja, wie soll ich das beweisen? Eben, also.
Genau, ne? Und wenn dann Phänomene kommen wie Telepathie oder Synchronizitäten oder merkwürdige Vorherwissen oder sowas, dann ist es halt alles immer Zufall. Ne? Weil es hat ja keinen, es kann ja nicht sein.
Es ist ja nicht anders. Zufall, Scharlatanerie, Messfehler, Einbildung, Wunschdenken, nur nicht einfach das, was es ist.
Mhm.
Ja. Weil das, was es ist, kann es gar nicht geben.
Ja, genau, richtig.
Vermeintlich.
Von vornherein ausgeschlossen, so gesehen, eine andere Erklärung, ja. Das ist ja übrigens dann auch der Grund, ne, wegen hier jetzt diesen Meaning in Absurdities, also diese Bedeutung in Absurditäten, in dem Pfannkuchen von den Außerirdischen da, dass Kastrup da sagt, so, kann es sein, oder die Frage jetzt vielleicht, ne, kann es sein, dass diese absurden Sachen, die in der Menschheitsgeschichte manchmal passieren, Pfannkuchen-Story oder Fatima, also diese, wo dann tausende von Leuten daher irgendwie so eine Erscheinung haben und so. Und also solche komischen Phänomene oder UFO-Sichtungen, UFO-Welle, belgische UFO-Welle, Phoenix Lights, was auch immer. Kann das sein, dass das große Bewusstseinssystem, von dem wir Teil sind, wachsen möchte und uns sozusagen auch immer wieder dahin stößt, in gewisser Hinsicht, uns klarzumachen, dass es halt auf Bewusstsein basiert das Ganze, ne, uns sozusagen Futter hinwirft, unser Weltbild mal wieder zu korrigieren, in eine andere Richtung zu bringen, damit es besser wachsen kann.
Das ist ja einer der wirklich spannendsten, wie sagt man da, ja, vielleicht Erkenntnisse oder Rückschlüsse, die man aus dem Ganzen ziehen kann, dass sowas wie das UFO-Phänomen, wir versteifen uns dann vielleicht immer auf, und wie hat das Raumschiff jetzt ausgeschaut und ja, wo war jetzt der Eingang und bla bla bla, ja. Aber in Wirklichkeit, vielleicht geht's da eigentlich nur um so diesen Fingerzeig, um dieses uns rausreißen aus diesem Trance, ja, so, hey, schau mal da. Schau, was ist denn das? Wow, keine Ahnung. Sind das Außerirdische, sind das Engel, Dämonen, keine Ahnung. Ja, also, und vielleicht geht's nur um das, nur um diesen Moment so und ja, Menschen, die dann solche Dinge erleben, die haben alle lebenstransformierende, wie viele Leute haben schon angerufen, ja? Mhm. Sie haben einmal kurz, das war vielleicht 10 Sekunden, haben sie ein UFO gesehen und bis heute denken sie dran und das hat ihr Leben verändert.
Ja, ja, genau.
Und vielleicht ist es aber genau das der Zweck, ja, dass dieses ganze Kasperntheater, ich nenne es jetzt einmal so, da passiert, ne? Ja. Und Alex the Kid schreibt Barbaren, und vorher gesagt ist, ne? Und in Meaning and Absurdity schreibt er da, Seite 103, falls das jemand nachlesen möchte, in Retrospect sozusagen, we will ask ourselves in bewilderment, how could people live like that back then? Ja. What kind of collective delusion was that? Ja, also ja. Er sagt, irgendwann in der Zukunft, und da bin ich völlig bei ihm, in der Zukunft werden wir zurückblicken und sagen, ich meine, was haben wir uns da gedacht? Ja, wie kann man denn glauben, dass man da, dass wir alle nur aus so kleinen, keine Ahnung, Materiekügelchen bestehen, die da umeinander herumschwirren und vielleicht Felder oder so, und dass unser Bewusstsein eigentlich gar nicht so richtig existiert, sondern eine Einbildung ist und ganz einfach von einer Maschine, die braucht nur so tun wie wir, und dann ist sie bewusst, weil wie soll man das Gegenteil beweisen? Ne?
Ja, das ist ein Quatsch.
Also, ja, alles auf sehr tönernen Füßen, ja, und ja, vielleicht in 100, 200 Jahren blickt man zurück und denkt man uns, Jesus, na, wie waren denn wir drauf?
Ja, ja, ja.
Und das war, das sind aber dann wirklich nur diese paar hundert Jahre, weil davor, ich meine, und vor allem in anderen Kulturen, auch jetzt in anderen Kulturen ist das ja alles nicht so, ne? Die können zwar sehr gut mit, also zum Beispiel in Indien, und wir steigen jetzt diesen Millionen Hinduisten, Buddhisten, ja, ich glaube, die haben kein Problem damit. Ja, auf der einen Seite die strengen Gesetze der Physik, aber auf der anderen Seite ist da halt die geistige Welt. Oder in Japan, ne? Shinto, überall gegenwärtig. Ja. Aber es, warum muss das überhaupt ein Widerspruch sein? Ne? Warum muss die harte Physik quasi das andere ausschließen? Das ist, glaube ich, der Irrtum.
Ja, ja. Ich glaube, das ist halt auch, das kommt ja auch hier im Buch vor, nur mit diesem, was Realismus ist, ne? Also dieser Gedanke jetzt vom materialistischen Weltbild wieder oder sowas, da gibt's die Welt da draußen und es gibt mich. So, Bewusstsein und Materie, also diese Trennung so gesehen, ne? Dieser Dualismus, Descartes und so. Es gibt diese zwei Sachen und die sind getrennt. Und beim Realismus ist es dann sogar so, mein Bewusstsein kann das andere auch nicht beeinflussen oder so, ne? Und wenn ich weggucke, ist der Mond immer noch da, ne? Es spielt keine Rolle, ob ich hingucke oder nicht und so, ne? Also ich glaube, dass da auch viel dran hängt heutzutage, dass wir uns da so reingerannt haben, dass wir halt denken, naja, das ist halt so, wie es ist. Kastrop sagt, auch unsere Logik basiert dann auf diesen Gedanken, dass wir halt sagen, entweder ist irgendwas wahr oder es ist falsch. So, ne? Weil, ist halt so. Entweder ist es da oder ist es weg. So, ne?
Ja.
Und er sagt, ja, Moment mal, in der Linguistik gibt es solche widersprüchlichen Aussagen, die sich selbst irgendwie widerlegen. Ne? Er hat, glaube ich, dieses Beispiel mit irgendwie, der eine Satz sagt dann, dieser Satz ist richtig und oder der nächste Satz ist richtig und der Satz da drauf ist dann, der vorherige Satz ist falsch oder so. Und wenn man es versucht aufzulösen, im Kopf kriegst du nur einen Knoten im Kopf und denkst, dir ist so eine Endloskette, wie so ein Bild von Escher, weißt du, wo ständig die Treppe runtergehst und du kommst nie an.
Es ist, wenn jemand sagt, alles, was ich sage, ist gelogen.
Ja, genau.
Aber er hat es ja gesagt, perfekt. Und ist das jetzt auch gelogen? Oder?
Richtig, genau. Also,
ne? Und da kriegst dann, du bist dann in der Escherschen Treppe.
Genau, ne? Und in der Sprache haben wir Dinge, die nicht logisch sind. Die haben einfach nicht diese Schwarz-Weiß-Logik, ne? Die wir kennen. Und Kastrup sagt so, Moment mal, diese Phänomene, die wir hier haben, die weisen darauf hin, dass vielleicht unser Weltbild auch gar nicht so funktioniert, dass es nur schwarz und weiß gibt. Na, also das halt das materialistische Weltbild, legen wir das mal weg und wir haben jetzt halt alles ist Bewusstsein. Naja, dann gibt's eben Dinge, die sind scheinbar materiell, wie jetzt vielleicht irgendwelche Landespuren von UFOs, aber gleichzeitig können die auch geistiger Natur sein. Dann gibt's halt Zwischendinger. Also er nennt das dann auch unser Daimon, irgendwie aus dem Griechischen, von diesen Entitäten, die da zwischen Himmel und Erde vermittelt haben und so. Und die waren halt beides so. Ne? Also subjektiv und objektiv wär nicht mehr existent. Es ist nur noch eins. So, es ist keine Trennung mehr da.
nur kurz jetzt, das ist ja interessant, Daimon, ne? Es ist eigentlich nur ein Vermittler quasi zwischen Himmel und Erde. Und bei uns wurde dann daraus der Dämon, der eindeutig ein Trickster, ein Böser ist, einer der.
Ja, uns, ja, genau. Das kam durchs Christliche irgendwie obendrauf.
Okay, also man sieht schon, wir versuchen das irgendwie darzustellen, was analytischer Idealismus ausstellt. Wir sind beide natürlich nicht vom Kaliber eines Kastrop, der könnte das natürlich alles viel besser. Und deshalb, wenn sich jetzt jemand denkt, naja, hört sich zwar interessant an, aber irgendwie ergibt es nicht so richtig Sinn, lest Analytic Idealism in a nutshell, dann glaube ich, ergibt es mehr Sinn. Wir versuchen das jetzt irgendwie halt so wiederzugeben, die Dinge, die uns interessant erschienen und so weiter. Bitte habt Nachsicht.
Finde ich auch. Und ich muss auch, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Tarek. Also ich habe jetzt Meaning and Absurdities, hatte ich mir jetzt auch fürs Interview nochmal zur Hand genommen.
So. Ich auch.
Ja. Aber und ich weiß nicht, wie ging es dir da? Ich habe nämlich wirklich gedacht, so ich habe wieder reingelesen, habe gedacht, krass, habe ich das schon gelesen? Und war wieder bei manchen Sachen überrascht, wie präzise und spannend die waren. So.
Ja, es ist.
Hast du auch?
Ich habe auch reingelesen, bin aber nicht so weit. Wollte noch ein bisschen weiter reinlesen, aber mir ist genauso gegangen, so wow, okay.
Ja.
Er beschreibt da ja auch eine eigene UFO-Sichtung zum Beispiel, die er als Kind hatte. Und er ärgert sich dann furchtbar drüber. Das war so ein kleines, scheibenförmiges Objekt, das da irgendwie im Garten oder wo auftaucht ist. Ich habe dann die Stelle gesucht, weil es war irgendwo in Meaning and Absurdity, ich habe es nicht mehr gefunden, ist egal. Und er ist dann wirklich sauer. Und denkt sich, was war denn das jetzt? Und das war, ja, auch Kastrop, ne? Was hat ihn dazu gebracht, sich über das Gedanken zu machen? Eine, unter fetten Anführungszeichen, UFO-Sichtung, eine Begegnung mit etwas Absurden, etwas, das es eigentlich nicht geben darf. Ne? Mhm. Also diese Fingerzeige, die uns da irgendwie anstupsen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dieses Phänomens.
Total, ja. Ja, also das ist wirklich schon. Und ich finde es wirklich auch, sich damit zu beschäftigen. Also jeder, was du sagtest da draußen, der das spannend findet, muss auf jeden Fall Kastrop-Bücher lesen.
Ja.
Bisher jedes Buch, was ich in Hand hatte, war irgendwie immer augenöffnend in verschiedenen Aspekten. Aber auch so, dass es halt wirklich, das arbeitet in einem auch. Also so geht's mir jedenfalls. Dass ich halt immer wieder auf neue Aspekte komme und halt wirklich sowas zum Beispiel auch wie Sprache hinterfragen. Was ist Sprache überhaupt? Ne? Was mache ich da, wenn ich rede? Was ist ein Wort? Oder was ist unsere Logik eben? Ne? Wie funktioniert die? Und ist die überhaupt so, wie sie steht? Ist das richtig? Ne? Also muss das so sein, wie wir so denken? Und also es ist wirklich ein Prozess auch, ne, da reinzugehen.
Ja, und was mich auch fasziniert, zum Beispiel mein letzter Gast, Ulrich Kramer, der ja auch irgendwo eine Theorie entwickelt hat. Also er hat auch eine Theorie entwickelt mit so 87 Sätzen, die er da auch postuliert, über wie sich diese Wirklichkeit, die sie da mit dieser Technologie des Mindwalking erkunden, wie sich die darstellt. Und der sagt da einige Dinge, ich gehe in der folgenden Sendung eh auch drauf ein, die praktisch wortwörtlich bei Kastrop wiederzufinden sind. Also und dann natürlich Tom Campbell, der auch und das sind für mich drei Menschen, die sich da jeder auf eine völlig andere Art mit der Wirklichkeit auseinandersetzt und dann aber auf Metaphern und Konstrukte kommt, die sich sehr ähneln.
Ja, ich habe vor einiger Zeit gelesen, Richard Rohr, jetzt wieder jemand ganz anders, kein Wissenschaftler, sondern Franziskanerpater, der geht aus einer theologischen Perspektive an Sachen ran, wo ich auch denke, was ich da lese, so, das klingt halt auch nach Kastrop. So,
ja.
Und das ist aus einem christlicher Theologe. Aber da sind ganz viele, da sind viele Schnittmengen immer wieder. Ne?
Absolut faszinierend.
Total.
Und natürlich gibt es auch Kritik und ich finde auch, es hat mir jemand Kritik geschickt und die fand ich gut. Ich glaube, dass sie im Endeffekt am Kern der Sache vorbeigeht, aber ich fand sie gut und zwar, der heißt Harry Current, so schreibt er sie, ein Paper. Und das ist AI-gestützt auch generiert, dieses Paper, sowie auch die Studie, was ich am Anfang angesprochen habe, die du da mal vorgestellt hast über Channeling und so weiter.
Ja, ja.
Also immer mehr auch KI-gestützte Dinge. On the Project of Material, a Critique of Kastrop's Castrupian Thought, also kastrupsche Gedanken nennt er da, oder bezeichnet er das schon. Analytic Idealism is materialism that does not know it's materialism because it changed its name. Also er sagt, was Kastrup macht ist, er tauscht halt Materie gegen Gedankenstoff aus. Total salopp gesagt. Und gewinnt natürlich nichts. Was geht? Ich habe es dir auch geschickt, hast du da ein bisschen damit beschäftigt? Ja.
Genau, habe ich auch reingelesen und versucht zu verstehen. Und bei manchen Sachen musste ich mich auch erstmal schlau machen, weil er ja auf Gödel nachher eingeht und so. Ja,
Gödel habe ich nie verstanden so richtig. Deshalb tut mir das schwer.
Deswegen musste ich auch irgendwie dann nochmal recherchieren. Hat mich dann aber auch interessiert. Und ich habe versucht, mich reinzudenken. Bei dem erstmal, dass er sagt, Moment mal hier, was Kastrup macht, ist einfach nur einen Begriff austauschen. Ne? Er vertauscht den Begriff, sagt nicht mehr Materie ist der Ursprung von allem, sondern Bewusstsein ist der Ursprung von allem. Peng. So ist gar nichts anderes. Ne? Das ist ja der Vorwurf.
Ja, mehr oder weniger das. Und das ist natürlich dann auch die Frage, die sich da anschließt und die ist halt schon interessant, ist nämlich, wie zieht sich dann Bewusstsein am eigenen Schopf ins Sein?
Ja.
Weil, und da bringt er eben dann den Gödel rein, Unverständlichkeitssatz, ja, den ich, wie gesagt, da traue ich mir nicht viel dazu sagen, weil das übersteigt ein bisschen meine Kenntnis. Aber gut, dann ist es halt Bewusstsein, aber was erklärt er damit, ne?
Genau, und da würde ich sagen, macht er einen Fehler. Also wenn ich jetzt sage, er ersetzt da einfach das Wort Materie durch Bewusstsein und das war's, ne, dann wäre es ja wirklich, das wäre blöd. So, dann nehme ich ein anderes Wort und sage, das ist Bewusstsein und Peng. So. Aber was ja der Fall ist, Materie, über die wir reden, ne, im Materialismus, Materie ist was Abstraktes. Materie, das hatten wir vorhin, Materie ist einfach nur eine Beschreibung durch Zahlen, die wir haben. Also wir beschreiben etwas, was wir aber, wir können Materie, wie sie ist, gar nicht, ich sag mal, in Anführungszeichen erleben. Wir können Materie nicht an sich erfahren, sondern Materie, was wir erfahren, ist immer eine Ableitung aus einer Beobachtung. Wir haben immer nur eine Beschreibung von Beobachtungen, die nennen wir Materie, diese Beschreibung. Aber womit es anfängt, ist eine Beobachtung, ist eine Erfahrung, die wir haben, ist ein Bewusstseinsprozess. Damit fängt es an. Und der Materialismus sagt aber, Moment mal, das, was wir erleben, ist gar nicht so wichtig, weil die Materie ist die Realität. Da brauchst du gar kein Bewusstsein zu. So. Jetzt ist es deswegen kein Ersatz. Weil Kastrup sagt nicht, ich ersetze Materie, dieses abstrakte Konstrukt, was wir da geschaffen haben, mit einem anderen abstrakten Konstrukt, sondern Kastrup sagt, lass doch diese abstrakten Sachen weg und fang mit denen an, was jeder hat, du und ich. Und zwar Erleben, Bewusstsein. Also ich muss nichts postulieren, ich muss nicht irgendwie annehmen, dass da eine Substanz ist oder so, sondern ich fange einfach mit dem an, was ich wirklich habe, empirisches Bewusstsein, also das Bewusstsein, das eigene.
Genau, er postuliert eigentlich gar nichts. Ne?
Genau.
Er sagt genau das, was du jetzt gesagt hast. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Da sollte man noch einmal heimhämmern. Wie du sagst, nimm nichts an. Das, was jeder hat, was offensichtlich existiert, ist unsere Wahrnehmung.
Ja.
Und unsere bewusste, subjektive Erfahrung. Ja. Die existiert.
Richtig.
Und von der geht er aus.
Richtig. Ganz
und
einfach.
Und damit dreht er das um. Es ist nicht nur ein bisschen falsch oder so ein bisschen ungenau oder daneben, wie quasi die Wissenschaft jetzt, oder sagen wir, die Physik vor allem, funktioniert. Er sagt, es ist genau verkehrt herum.
Richtig. Ja, genau. Ja, der sagt nicht irgendwie, hey, gleiche Substanz, anderer Name, sondern wir nehmen das, was gewisser, was wirklich bestätigter Ausgangspunkt ist, statt irgendwas Ungewisses. Also wir nehmen das, was da ist, Bewusstsein, das nehmen wir einfach, weil es da ist. So, und nicht irgendwas, was wir erst erfinden müssen.
Genau, und daraus konstruiert er dann das alles und das beschreibt er dann in Analytic Idealism in a Nutshell und das versuchen wir da jetzt auch zu beschreiben.
Ja.
Und es ist nicht so einfach und es ist, wie du sagst, man liest diese Dinge und die starten dann irgendwie so Prozesse, die in einem laufen und immer wieder kommt es dann so hoch. Also auch wie ich die Kastrup-Bücher gelesen habe, es war wirklich faszinierend. So, ah ja, es gab immer wieder so Ah-ja-Momente und auch Momente, wo man sich wieder ertappt, wo man echt völlig zurückfällt in dieses gewohnte Denkmuster und sagt, ja, und wieder daher kommt, ja, aber wie soll denn das dann gehen? Da ist die Wahrnehmung. Das existiert einfach einmal und aus dem, was du wahrnimmst, konstruierst du dann die Welt natürlich. Aber eben, du fixierst dir jetzt nicht auf irgendwelche, rein nur auf irgendwelche Messdaten und sagst und baust dann irgendwelche Modelle und postulierst dann, ja, und da ist irgendwas, das ist komplett außerhalb von dir, das nennen wir jetzt Materie und das tut halt so. Und ja, du bist dann aber auch Materie und da wird es dann schwierig, ne? Und irgendwas in deinem Hirn tut halt so und das erzeugt eigentlich alles, was du da erlebst. Das beißt ja total in den Schwanz eigentlich. Wenn man sich da wirklich darauf einlässt, dann fällt es einem irgendwie ein bisschen wie Schuppen von den Augen, finde ich.
Ja, ich finde auch, das Beste finde ich ja immer, das hat er auch mal irgendwann aufgegriffen, aber dieses Argument, was dann manche sagen, wenn sie Materialisten versuchen, irgendwie Bewusstsein zu erklären und so, dann gab es irgendwann mal die Aussage von einem Wissenschaftler, der dann gesagt hat, ja, das und das passiert und deswegen, dann ist Bewusstsein entsteht als Illusion nur. Und dann hat Castro halt gesagt, naja, aber Illusion ist etwas, was in einem Bewusstsein voraussetzt. Ne? Eine Illusion funktioniert nicht, ohne dass vorher ein Bewusstsein da war.
Na, wer hat denn die Illusion?
Ja, eben, genau. Ne? Also deswegen.
Was hat denn die Illusion, bitte?
Genau. Ja, da muss also Bewusstsein da sein. Ne? Das ist
da muss ein Wesenskern da sein, wie auch immer. Und der ist eben außerhalb von dem Ganzen.
Ja.
Und da brauchen wir jetzt noch gar nicht über außerkörperliche Wahrnehmung und so weiter. Kommt übrigens eine sehr interessante Sendung in den nächsten Wochen. Sondern wo es ziemlich klar wird, dass das Bewusstsein überhaupt nicht an irgendwas gekoppelt ist, wenn es nicht will oder nicht muss. Oh ja. Also es ist ein Riesenfass und es ist das spannendste Fass, kann ich nur sagen. Wirklich, es ist das spannendste Fass. Und weil jemand da gefragt, geht's dann heute auch über UFOs? Ja, ich meine, natürlich geht's auch über UFOs, ja. Klar. Weil, ja, auch die, teilweise, was die machen, ist in der normalen Physik nicht möglich. Oder was da passiert während dieser ich rede jetzt nicht von ungleichen Beschleunigungen, Gottes Willen, das können, ja, vielleicht sind es irgendwelche extrem starken elektrostatischen Felder oder irgendwas. Ja. Keine Ahnung, aber was da sonst so passiert ist.
Ja, es ist ja auch viel bei jetzt, ne, UFO-Bereich, halt Skinwalker Ranch und dann eben paranormale Phänomene. Ne? Also da ist ja die Schnittmenge, wird ja auch immer größer so.
Und die war immer schon da. Ich meine, man braucht sich in die 50er Jahre und davor die ersten Kontaktees anschauen. Das war paranormal.
Ja.
Garfield, ja.
Alistair Crowley, der hat doch Kontakt zu diesem Lamb oder sowas, ne, zu einer Entität, die dann selbst gesagt hat, irgendwann werden diese geistigen Dinge da wie Dämonen oder sowas einfach andere Namen bekommen, so, ne? Oder wie auch immer, ne? Also so, ich denke auch, dass und es ist halt trotzdem auch, das finde ich ja immer, das hatten wir auch im Vorgespräch, ne? Da haben wir, glaube ich, drüber geredet. Ich finde es halt schwierig, wenn man hingeht und sagt, so und so ist es. Ich glaube auch nicht, dass so Sachen wie das UFO-Phänomen nur eine Antwort haben. Na, also da denke ich auch, dann
definitiv noch, nicht. Also da werden definitiv verschiedene Phänomene auch bunt durcheinander gemischt, aber das Kernphänomen, wo wir ja auch mit anderen Entitäten dann interagieren und so weiter, das spielt sich auf einer Realitätsebene ab, glaube ich, die nicht unbedingt der Raum. Das ist nicht unbedingt innerhalb der Raumzeit alles.
Was auch immer das ist, jetzt wieder, ne? Hast. Das übrigens auch, das vielleicht nochmal Donald Hoffman hier, Interface Theory of Perception, ne, der sagt halt, hatten wir ja vorhin mit diesem, das, was ich hier gerade beobachte um mich rum und als Zeit wahrnehme, ist ein Desktop. Ich habe ein Interface, was diese unendliche Bewusstseinsebene für mich so runter reduziert, dass ich das hier als 3D-Realität wahrnehme. Und er sagt, mathematisch, die versuchen da ja auch Sachen auszurechnen und abzuleiten und haben schon ganz interessante Ansätze auch, wo man vielleicht dann unsere Naturgesetze nachher sozusagen herausfinden kann, dass die aus höheren, höherdimensionalen Strukturen kommen und so. Aber so what? Er sagt, sowas wie unsere Raumzeit, das wäre somit das Simpelste in diesen ganzen Modellen. Ne? Also da ist halt auch dann, wo ich manchmal denke, so, ja, wer weiß, was da noch alles was wir überhaupt nicht raffen, ne?
Ja.
Wo es viel komplexer ist, als wir nur erahnen und erfassen können. Ne?
Ja. Vielleicht noch ein bisschen zu Dingen, die eben
klar
sonst gar nicht möglich sind. Ja.
Ja.
Garfield fragt im Chat, ist bei Kastrop Reinkarnation möglich? Ich würde sagen, ja. Ne?
Ja, ja. Ich habe ihn nie, glaube ich, konkret das bejahen hören oder sowas, aber ich glaube, ich hatte mal ein Interview gehört, auch wo er gesagt hat, dass er es auch nicht ausschließt, dass sozusagen unsere dissoziierten Bewusstseinsstrudel, die wir hier sind, dass die sozusagen darüber gelagert auch Teil von einem nochmal dissoziierten Prozess sind, ne? Also einem anderen übergelagerten Bewusstsein, was sich dann vielleicht in verschiedene Strudel aufteilen kann und zu verschiedenen Zeiten oder so dann halt als verschiedene Personen erscheint. Also vom Prinzip auf jeden Fall, ne, das schließt er da nicht aus, ne, so diese ganzen Phänomene.
Ja, und auf keinen Fall möchte ich auch die Hörer ausschließen, das heißt, Zoom ist offen und bitte gern anrufen. Auf der Startseite findet sich das Icon, da kann man draufklicken. Entweder kann man direkt über Webclient hier einsteigen, dann bitte den Player ausschalten und vielleicht vorher kurz testen, ob es funktioniert, macht dann alles viel mehr Spaß. Oder man kann mit einem Mobiltelefon einfach auf dieses Mobiltelefon-Symbol klicken und dann gibt es drei verschiedene Nummern. Schweiz, Österreich, Deutschland. Und dann kann man relativ günstig mit einer lokalen Nummer da rein anrufen. Würden wir uns freuen. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Dissociative Identity Disorder, DID, nennt sich eine psychische Krankheit. Wo also jemand, also das hast du nicht direkt erwähnt, aber du hast schon öfter diese Strudel erwähnt und diese, ja. Weil die Frage ist ja, okay, wie, wenn das alles ein riesengroßes Bewusstsein ist,
ja.
Okay, wie bilden wir uns dann, okay, diese Strudel, aber das ist ja auch sehr abstrakt, aber ja, er bringt dann ja ein sehr interessantes Beispiel, er sagt, oh, wir haben wunderbare Beispiele von Menschen, die, und das, wenn sich jemand noch nie damit beschäftigt hat, also multiple Persönlichkeitsstörung, glaube ich, heißt das auf Deutsch, wenn also jemand unter diesem Umstand leidet, wobei manchmal fragt man sich oft, ja, leiden, ja gut, es,
ja,
ist, nein, nein, es ist schon ein Wahnsinn, weil die wissen teilweise gar nichts voneinander. Das ist, als wäre da vor dir ein anderer Mensch mit völlig anderen Fähigkeiten, mit einer völlig anderen Persönlichkeitsstruktur. Und es geht so weit, dass manche dieser Persönlichkeiten zum Beispiel blind sind oder taub. Aber die sehen wirklich nichts. Also den kann man testen. Ja. Die sehen tatsächlich nichts und eine andere Persönlichkeit im selben Körper sieht. Also und das nimmt er her, so wie quasi eine Person, so ein Strudel, wenn man so will, sich auch schon aufteilen kann in Unterstrudel offenbar. So hat sich das Gesamtbewusstsein aufgeteilt. Wir sind eigentlich das all eine Bewusstsein mit multipler Persönlichkeitsstörung.
Naja, also, aber ja, irgendwie so wirkt es irgendwie so ein bisschen dann, ne?
Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Ja, ja, hast ja schon gut gesagt. Was ich interessant fand, er hatte dann noch eine Studie angeführt von, das wurde mal in der Psychiatrie gemacht, da wo halt Patienten waren, ne, die so eine dissoziative Identitätsstörung haben. Und da hat man dann halt einfach aufgezeichnet, was die so erlebt haben. Und da gab es auch Aufzeichnungen von Leuten, die so eine Störung hatten und geträumt haben. Und das war wirklich also interessant und auch ganz schrecklich zu lesen. Also weil ganz oft, meine Partnerin ist Psychologin und die hatte da auch in Studienzeit ein bisschen was drüber gelernt, dass leider heutzutage dissoziative Identitätsstörungen auftreten durch zum Beispiel rituellen Missbrauch und so. Also dass bei Kindern dann halt sozusagen verschiedene Persönlichkeiten entstehen durch ganz schlimme Ereignisse.
Traumatisierung, und das
Traumatisierung.
Ist nämlich irgendwie spooky. Ich meine, sind wir durch eine Art Traumatisierung entstanden oder was? Ne?
Ja, ja, Traumatisierung ist ja ein Riss dann so gesehen, der da entsteht in der Persönlichkeit jetzt bei der Sache, ne? Oder halt im Gewebe, ne, von einem Körper oder sowas, und die dann bleiben, ne, mental Spuren hinterlassen. Aber was da spannend war bei dem Beispiel, was er da geschildert hatte, da war eben eine Klientin, die hat nachts geträumt und da war sie halt gefesselt auf einem Tisch und hat eben ganz schlimme Sachen, irgendwie Missbrauch dann auch erlebt oder sowas. Ne? Sie war da auf dem Tisch und dann hat sie aber den Traum, den sie da hatte, aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Sie war die Frau auf dem Tisch, die unglaubliche Schmerzen leidet. Sie war ein kleines Kind, was in der Ecke ängstlich saß und die Sache beobachtet hat. Dann, glaube ich, wurde noch beschrieben, dass sie sogar irgendwie im Täter war, ne? Also aus der Perspektive. Die hat also ein und denselben Traum, ein und dieselbe Szene gleichzeitig aus verschiedenen Persönlichkeiten erlebt, die sie halt in der Wachrealität auch hatte, ne? Aufgrund ihrer Störung. Und das war so das krasseste Beispiel, wo Kastrup gesagt hat so, hey, es funktioniert sogar, dass ich ein Bewusstsein, was wir da haben, auf die Art und Weise aufspaltet, dass in dieser Traumrealität sogar als verschiedene Personen gleichzeitig etwas erlebt. Und an dem Punkt sind wir genau bei der Sache, wo er sagt, das ist das, was wir jetzt haben, vielleicht ohne Traumata, wenn es besser ist, aber da ist ein universelles Bewusstsein, was sich aufspaltet und sozusagen sich selbst gleichzeitig erlebt aus diesen verschiedenen Perspektiven. Und wir kennen es aus eben der Forschung an diesen Patienten, ne, die das haben. Wir wissen, das gibt's. Bewusstsein macht sowas. Bewusstsein kann das. Ist nur die Frage, ob es jetzt im Großen eben auch so ist. Ne?
Und da wird's so richtig irre. Also, ja. da hat er mich dann wirklich sehr zum Nachdenken gebracht und ja, es macht aber verdammt viel Sinn. Weil sonst weiß man das halt gar nicht, ne? Sonst ist so, ja, ist halt irgendwie Zufall. No, come on. Also wie das dann entstanden ist und warum ist eigentlich wirklich eine gute Frage, weil war wieder auf meinen letzten Gast, ja, Traumatisierung, also im Ursprung vielleicht nicht, aber dann im Laufe der Entwicklung schon und ja, also
Bekannter von mir, der hat diese Ansicht so, dass das große Ganze ein System ist, was halt lernt, eins zu werden, ne? Was noch gar nicht sozusagen an dem Punkt ist, wo es hin will, ne? Sondern sozusagen, es ist ein Heilungsprozess, wo eigentlich ein Bewusstsein gerade entsteht. Das hat die Ansicht hat da ein Bekannter von mir. Und wir sind sozusagen Teile dieses Lernprozesses und des Heilungsprozesses, dass das Ganze irgendwann wirklich mal zu einem natürlich viel komplexeren, selbstreflektierenden Bewusstsein wird. Nicht wie wir kleine Lämpchen. Aber dass es halt eigentlich nur ein Prozess ist, der dahin führt, ein Lernprozess. Und wir dürfen Teil davon sein.
Wow, ja. Und ja, das macht Sinn. Ja, jetzt hatte ich irgendeinen anderen Gedanken, den habe ich.
Habe ich? Ja, sorry.
Nein.
Dissoziative Identitätsstörung, da waren wir gerade bei.
Genau, wieder auf die letzte Sendung anknüpfend. Das heißt, wir müssen alle zurück in dieses ominöse Nirvana, ne? Wenn wir alle dann dort zurückgekehrt sind, wieder eingegangen sind in dieses Bewusstsein mit allen unseren Erfahrungen, dann quasi kann das passieren, oder? Würde jetzt da dazu passen,
der Gedanke? Ja, das ist halt so die Frage, ne? Also ich finde das, aber da kenne ich mich zu schlecht aus mit jetzt den, wie die Bedeutung von Nirvana ist. Weil wenn es jetzt nur sozusagen zu einem Ausgangspunkt zurückgeht, der schon mal da war,
nein.
Alle gehen wieder zurück und alles ist schick, dann würde ich sagen, es ist ja eigentlich ein totaler Kackprozess. Was soll das dann? Warum das ganze Spektakel?
Schon mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, natürlich.
Okay, ne, dann ist es reicher als aber, vorher.
Ja,
ne?
Ja.
Dann ist es mehr. Ne?
Aber genau. Es muss ja erst alles wieder auflösen in dem Sinne. Also das, ja.
Ist nicht dann vielleicht das Wort integrieren besser? Also bei den dissoziativen Identitätsstörungen ist es ja so. Ein Bekannter von mir. Also die hatten zum Pärchenkontakt, da war sie halt, die hatte auch so eine Störung, ne? Und war dann halt auch in Therapie gewesen und sie hatte dann viel dem berichtet, da mein Kumpel, und hatte gesagt, es gab auch in den Therapiesessions sozusagen Punkte, wo sie wusste, das nächste Mal, wenn ich zur Therapeutin gehe, dann wird die Persönlichkeit X, die wird verschwinden, weil sie integriert wird, ne? Das war sogar, wo sie eine Persönlichkeit sich von ihr dann bei ihrem Ehemann verabschiedet hat, weil diese Persönlichkeit von ihr war ein guter Kumpel des Ehemanns geworden. Völlig verrückt klingt das. Aber der hat sich dann sozusagen vorher verabschiedet beim Ehemann. Der war auch im Gegensatz zu der Frau, war dieser Persönlichkeitsanteil, war der Atheist gewesen. Sie war halt gläubig, ne? Aber war halt ein guter Freund vom Ehemann und genau, und der hat sich dann verabschiedet und dann ist sie nachher halt zur Ärztin so und Psychologin und naja, und dann wurden diese Persönlichkeitsanteile in die Hauptpersönlichkeit irgendwie zurückintegriert, ne, dass es zu einem wurde.
Ja, aber die lösen sich dann ja auf quasi und
richtig,
im Nirvana, ja, wenn man so möchte. Genau, das ist quasi im Kleinen das, was angeblich jetzt in dieser Show global, universell passiert. Ne? Dass
ja, ich glaube, ich hatte das Problem nur mit dem Begriff auflösen. Das klingt so nach auslöschen. Ne? Und,
ja.
Aber du hast recht, auflösen, wenn ich etwas im Wasser auflöse, ist es ja auch noch da. Ne? Es ist halt nur Teil von dem anderen geworden. Ne? Wenn ich jetzt buchstäblich nehme, ich nehme einen Bonbon und löse das auf im Wasser, dann ist es noch Teil von dem. Ne? Es ist nicht ausgelöscht.
Ja, ja, aber es ist auch ein Auflösen, nämlich deshalb leisten wir dem auch so viel Widerstand, ja, weil das Ego will nicht zurück, weil es dann natürlich in dem Sinn nicht mehr existiert.
Ja.
Es ist zwar irgendwo noch da und so weiter, aber
ist ja auch beängstigend, ne? Ich frage mich immer, wie das bei Leuten ist. Ich habe es nie erlebt, so bei hier Drogenerfahrungen, wenn sich da das Ego auflöst, ne? Ich weiß nicht, hast du es mal erlebt? Weil das muss ja auch wie Sterben sein dann, ne? Dem Moment, das kommt dem ja wahrscheinlich am nächsten, schreibt Castrop ja auch drüber in einem anderen Buch über seine Tests, die er da gemacht hat. Ne?
Er tut ja auch Microdosen, ne? Also er nimmt ja,
ach ja?
Ja, das schreibt er auch in Meaning in Nutshell. Bernardo Castrop nimmt eigenen Angaben zufolge täglich Mikrodosen von Amitriptan. Amitriptylin. Ihr habt das googeln müssen. Moment mal. Amitriptylin. Das ist eigentlich so ein Antidepressivum, aber es scheint irgendwie ein Psychedelikum zu sein. Ich weiß nicht genau. Okay. André fragt, Tarek, frage deinen Gast, kannst du bitte in der Bio erwähnte streng religiöse Gemeinschaft etwas genauer spezifizieren? Das kann ja von katholischer Kirche, Freikirche, Scientology bis irgendwelche Hexenzirkel, alles sein. Also gut, ganz kurz, aber klar, wie gesagt, im ersten Interview, das dann eh von dem aus recht leicht zu erreichen ist, beschreibst du das eh ganz genau. Aber
ja. Aber André, kann ich dir sagen, ist kein Geheimnis. Ich war oder bin aufgewachsen bei den Zeugen Jehovas und habe da halt mich dann als Teenie taufen lassen und war da auch sehr engagiert und aktiv in der Gemeinde halt mitgewirkt und so weiter. Und da bin ich halt vor jetzt 8 Jahren oder sowas, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, oder 7 Jahren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich da dann halt ausgestiegen, weil ich die Lehren für mich hinterfragt habe. Und dann, das war halt letzte Sendung, dass dann wirklich mein Weltbild für mich da zusammengebrochen ist. Also das war schon krass auch, der ganze Prozess. Und ich sage immer noch, sind total liebe Menschen, die Einzelnen, aber es gibt halt aus meiner Sicht ein paar Lehren, die wirklich extrem ungesund sind. Genau, aber ist ein anderes Thema halt, ne? Andere Sendung. Ja. Falls das reicht als Antwort. Wie gesagt,
ja, das ist
die andere
jetzt,
Sendung
gesagt,
oder auf meinem Kanal. Ist
also, genau, auf deinem Kanal besprichst du das, in der anderen Sendung besprechen wir es auch. Hat jetzt aber im Prinzip nichts mit dem heutigen, außer
ein bisschen
dass
schon.
Das Loslösen von diesem materialistischen Weltbild, ich nenne es jetzt so, ist sicherlich vielleicht sogar noch schwieriger, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ist durchaus vergleichbar mit, wenn man sie aus einer vor deinem Werdegang kann ich nur sagen, wie wenn man sich von so einer Glaubensgemeinschaft löst und weil es ist ein Glaube, ja, dass Materie die Grundlage von allem ist, ja. Mag durchaus stellenweise gut begründet sein, aber letztlich ist es ein Glaube und an manchen Ecken passt es halt so gar nicht. Und analytischer Idealismus ist einer dieser Theorien, die da, finde ich, besser passen. Aber
ja, und die Tragweite halt, ne? Jetzt bei, wenn ich mein Weltbild ändere ich glaube, viele sind ja, die jetzt hier von den Zuhörern, die haben ja gar nicht das materialistische Weltbild so, ne? Also in der vollen Gänze, dass man irgendwie da so sagt, es
ich glaube, das haben wir alle. Das haben wir einfach mit der Muttermilch mitgekriegt.
Ja, aber nicht volle Kanne. Also ich würde sagen, die meisten haben eher ein dualistisches Weltbild. Ne? Es gibt Materie und Geist, oder?
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Na, also deswegen,
aber wir da reden ist ja nicht von einem,
nicht mehr so groß.
Ja, ja, wir reden ja auch nicht vom dualistischen Weltbild in Wirklichkeit. Nee, nee. Ne? Wir reden ja davon, dass es wirklich andersrum ist. Ja?
Richtig.
Das, also das geht sogar noch ein Stück weiter.
Korrekt.
Ja. Analytischer Idealismus und Ethik. Wir haben es am Anfang so ein bisschen angesprochen.
Ja. Genau, ob es eine Realität hat da drin, ne?
Ja. Naja, wie spielt es zusammen?
Naja, wenn alles Teil dieses universellen Bewusstseins ist und das Bewusstsein, was da existiert, das hat ja scheinbar, also ich meine, wenn wir es beobachten, was wir so sehen an Bewusstseinsprozessen, das, was wir als Natur beschreiben, ne, als, und das ist ein Bewusstseinsprozess, dann sehe ich halt jetzt irgendwie Urknall und dann irgendwie kommen da Moleküle und Teilchen zusammen und irgendwann halt entsteht daraus Leben und das wird komplexer und bringt dann irgendwann sogar sowas wie uns hervor, was selbstreflektierend ist, ne? Also du hast sozusagen eine Evolution des Bewusstseins, was da stattfindet. Da entwickelt sich was. Das wird komplexer, das wird schöner, das wird ausdrucksstärker, ne? Das wird kohärenter. Und da ist ja dann Tom Campbell an der Stelle, der halt sagt, ja, okay, das große Ganze, das verringert Entropie und also in Anführungszeichen Unordnung, stimmt immer nicht, ne? Aber es wird Unordnung verringert, ist vielleicht leicht, es entstehen größere Ordnungsstrukturen. Und das jetzt in unserer Wirklichkeit als Mensch jetzt, ja, wann empfinde ich denn etwas als große Ordnung, als etwas sehr Harmonisches? Das sind dann nachher sogar zum Beispiel Gefühle von Liebe, von Zuneigung. Also das wäre dann im Grunde genommen eine der Spitzen unserer Erkenntnis, wo wir halt sehen, so hier ist Wachstum, von dem ich Teil sein darf. Also Liebe wäre nicht einfach nur irgendein dummer Zufall, sondern sowas wie Liebe, Harmonie, mit anderen zusammenzuarbeiten, Strukturen zu schaffen, die förderlich sind, die etwas Neues hervorbringen. Das wäre Teil von dem großen Bewusstsein und damit auch sinngebend, dass ich davon Teil bin.
Ja.
Na, also dann hat alles einen Zauber. So, dann bekommt das Leben, finde ich, eine ganz andere Perspektive. Selbst das Gespräch mit der Verkäuferin bei Aldi oder sowas dann, ne? Da kann ich ja Verbindungen schaffen und Leuten was Nettes sagen. Und das ist dann eine Kohärenzmaximierung oder eine Entropieverringerung. Und das ist für das große Bewusstseinssystem dann schon was Gutes. Das ist was Relevantes, da wächst was Schönes, ne? Im Gegensatz zu Traumata. Wir wollen aus dem Trauma raus, aus der Trennung, ne? Was wir vorhin hatten, Dissoziation. Und alles, was der Dissoziation entgegenwirkt, wäre heilsam. Ne? Also Heilung gleich das große Bewusstsein kann wieder zusammenfinden und zu etwas Größerem, als es bisher war.
Ja, ich meine, ich würde sogar noch ein bisschen deutlicher sagen,
sag mal.
Wenn jetzt da Dinge bleiben, ja, wie du jetzt gesagt hast, ja, wenn ich jetzt eine Verkäuferin nett bin, dann verringere die Entropie, dann passiert da etwas, das ja über meine Existenz jetzt hier, diese, sagen wir, relativ begrenzte kleine Existenz, die ich da halt führe, hinausgeht. Mhm. Dann, also wirkt das ja auch nach meinem Tod hinaus. Ja. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite der Meinung bin, dass ich eben ein physikalischer Prozess bin, der langsam abläuft und dann irgendwann zum Erliegen kommt und dann ist gut. Und dann ist da nichts mehr. Dann ist es ja völlig wurscht, was ich tue.
Ja, genau.
Es ist einfach so. Das kann mir keiner erklären, ja. Es ist wurscht.
Ja,
weil
ja,
ist es so. Ist dann weg. Es ist so wie wenn ich jetzt meinen Computer einschalte, irgendwas reintipsel und ihn dann wieder ausschalte. Das ist weg. Es wird nie jemand sehen. Ich meine, okay, das stimmt das nicht ganz, weil ich hab's gesagt. Aber ich meine nur, es ist dann weg. Und wenn das aber, wenn auch meine Existenz größer ist als nur dieses wahrnehmbaren physischen Körpers,
ja,
dann verändert das doch alles, ne?
Voll, genau. Ja, das hinterlässt Spuren und Muster, würde ich auch sagen, dann, die eben über das hinausgehen, was jetzt gerade der Zeitpunkt ist, so, ne? Also das, als ob so ein bisschen mit diesem Bild, was wir da vorhin hatten, mit den Eisbergspitzen, die aus dem Wasser gucken, von diesem tiefen, formlosen Potenzial des Bewusstseins, ne? Und wir sind halt die kleinen Spitzen von so einem Eisberg. Dann ist es aber so, dass wir auch nach unten wirken, ne? als ob wir halt sozusagen Impulse auch nach unten geben und unter uns in diesem formlosen Potenzial des Bewusstseins halt auch durch mein Handeln Strukturen mit geändert werden. Ne?
Ja.
Also, dass da auch Dinge passieren und also, dass das schon ein Wechsel, es ist in Beziehung alles, ne? Wir sind nicht getrennt, das ist ja eigentlich der Kern auch dahinter, sondern wir sind ein großes System und dann wechselwirkt das ja auch. Was super schön ist, finde ich. Also, das ist, deswegen sind diese kleinen Gesten auch, jemandem Lächeln zu schenken oder so, dann auch in dem Moment was Wertvolles, weil es halt nicht nur für die Person ist, nicht nur für mich, sondern halt, weil es irgendwie auch, ja, so ein bisschen magisch was Tieferes macht, ne? Fürs ganze System.
Ja, also es hat Bedeutung.
Genau.
Ja. Also es hat, ja.
Ja, und ich finde ja auch, ich hatte mal vor einiger Zeit den Dr. Klaus Metzner interviewt, ne? Super sympathisch, der sich auch mit Castrop beschäftigt hat und bis vor ein paar Jahren halt wirklich so eigentlich Materialist war. Also der ist halt Quantenphysiker, ne? Theoretischer Quantenphysiker. Und da fand ich es halt auch, der hatte so eine. Oder hat, ne, nicht nur hatte, sondern hat so eine Begeisterung jetzt. Und er sagt das auch, dass durch diese Erkenntnis, durch dieses mal hingucken, kann das sein mit dem Idealismus, dass das stimmt. Er meinte, dass für ihn die Welt so an Zauber zurückgewonnen hat und Bedeutung, also unglaublich wertvoll. Das strahlt er so richtig aus, wenn man mit dem redet. Und das finde ich so schön. Also was dieses, ja, die Veränderung eines Weltbildes halt Positives machen kann dann.
Ja. Absolut. Also das habe ich versucht mit meiner Anekdote, also ich meine das ernst, ich war dann wirklich deprimiert mit 14. Die ja, Welt krass. Hat ihren Glanz verloren. Sie wurde einfach öd und banal. Ja, wenn man es durch diese Brille des Materialismus sieht, wenn man sich darauf wirklich einlässt, die haben halt voll drauf einlassen. Okay, das ist so.
Hast du mit jemandem damals drüber geredet? Also wie du das fühlst?
Ja, aber es hat keiner verstanden, was ich da jetzt überhaupt will.
Und krass.
Ja, es ist und ja. Ja, und dann denkst du, und es ist genau so, ja. Es kommt einfach dieses, wie hast du das jetzt genannt? Das Strahlen oder das.
Dieser Zauber,
der zurückkommt. Zauber. Ja. Genau. Man tötet den Zauber mit dieser. Ja. Grässlichen Vorstellung, ja. Dass wir alle nur aus kleinen Lego-Bausteinen aufbaut, sondern das war's.
Ja, ja.
Also das ist sicher nicht so. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt wo der analytische Idealismus jetzt wieder irrt oder so, aber prinzipiell ist das schon mal die richtige Richtung und ich glaube, das ist absolut essentiell. Ich glaube auch, ja. Okay, dass so wie die Welt derzeit ausschaut, schaut sie vor allem auch deshalb aus, weil wir diesem völligen Irrglauben aufsitzen.
Voll. Ja. Volle Kanne. Würde ich unterschreiben.
Wir haben eine Vorstellung von der Welt, die ist so öde und sinnentleert. Mich wundert es, dass sie nicht sowieso alle die Kugel geben. Warum tun sie es nicht? Weil natürlich jeder merkt, na, da ist natürlich viel mehr.
Mhm. Ja.
Und diese Weltsicht nimmt es ins Kalkül und versucht es wirklich in einer, er stellt sich ja überhaupt nicht gegen Rationalismus und so weiter, ne? Also er sieht sie ja auch, also er steht, ich meine, wie gesagt, sein erster Job mit 28 war im CERN.
Ja.
Also, ich meine, ja. Also der sagt ja nicht, dass die Physik nur, dass das alles nicht stimmt, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht, ja? Und das muss, da muss man nichts negieren, ja? Das ist nur, es geht dann halt nur perfekt weiter. Rein.
Genau, ne? Ja ja.
Ja.
Ja, ja, aber das ist halt, also ich finde es auch so, ne? Das ist zum einen finde ich es total schön, bei ihm jetzt diese Kombination gerade der Physik auch wirklich so, diesen Stellenwert zu geben, wie wichtig die schon ist, ne? Weil das ist eine ganz tolle Beschreibung unserer Erfahrungen, die wir haben, ne? Und dadurch lerne ich ja auch etwas über das große Bewusstseinssystem, wenn ich da halt irgendwelche Dinge dann sozusagen in Beziehungen setze und die Beziehung zwischen irgendwelchen Mustern und so erkenne. Aber es geht halt weit drüber hinaus über den Materialismus, ne? Das ist einfach dieser Sinnverlust, der da entstanden ist, oder diese Zwangsjacke der Logik, die wir haben, oder Trennung von Mensch und Natur, ne?
Das ist eine öderne, beschissene, graue Welt.
Ja.
Entschuldigung. Das kann's ja nicht sein, Leute. Echt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, und ich glaube auch, dass das eigentlich in unserer Zeit, also es wächst ja gerade, es gibt viele, immer mehr und mehr Wissenschaftler. Ich hatte letztens auch gesehen, ein Interview mit Federico Faggin, ne, hier, der Mikroprozessor mit erfunden hat, so, ne? Und der hat dann ja auch eine Erfahrung gehabt, wo er jetzt mittlerweile auch sagt, so, ja, Moment mal, Bewusstsein muss fundamental sein. Ne? Auch ein anderer Mann, der aus einer knallharten Wissenschaft kommt.
Okay.
Ja. Genau, also das ist schon, und immer mehr Forschungsgruppen, die Bewusstsein doch ernster nehmen. Oder ich glaube 2007 war es mit, wo dieser Realismus, also die Trennung von Subjekt und Objekt, so aus der Quantenphysik, wo eigentlich seitdem klar ist, das gibt's nicht, diese Trennung Subjekt-Objekt. Das ist irgendwie verbunden miteinander, nur noch keiner möchte den Begriff Bewusstsein so richtig deutlich aussprechen. Ne?
Ja, da gibt's ja auch einen deutschen Professor, der das Subjektive beschreibt.
Genau, ja, Markus Meyer.
Eher genau.
Genau.
Das geht ja auch in diese Richtung.
Ja,
ein bisschen haben wir auch zaghaft, finde ich, ja, aber ja.
Aber super Forschung, so, ja, was ja, die machen. Ne? Genau, das auch, da deckt sich so viel, da hier Ludwig-Maximilian-Universität, ne, Professor Meyer, also einfach mal suchen nach dem, ist auch einfach der Hammer, die Forschung, die Veröffentlichung von denen und so.
Unus mundus, danke Garfield.
Genau, genau. Und dass das halt erlaubt ist, sag ich mal, ne, also dass da eine Universität diese Forschung fördert, ne, und das ist super, was da passiert, oder andere Institute und so. Also es bewegt sich, ne? Und ich glaube auch, die Welt braucht das, um aus diesem, weiß ich nicht, düsteren Mittelalter rauszukommen, in dem wir hier festhängen.
In dem hängen wir fest, definitiv. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch die religiöse Sicht angesprochen. Ja. Ich muss das Körperliche hinter mir lassen. Ne? Ja. Das ist ja in der Sicht auch nicht mehr ganz so, ja. Eigentlich überhaupt nicht so.
Nee, das ist interessant. Ne? Das ist auch irgendwie, hätte ich jetzt auch noch mich gefragt, dass ja eigentlich die Leute aus dem Platonischen oder sowas, ne, da kam es ja fast, dass die Kirche das nachher mit übernommen hat, auch mit der Seele, Körper und Seele und so, und dass der Körper eher so das Schlechte ist, was man hinter sich lassen muss. Und dann kommt die Seele halt in den Himmel. Das ist gar nicht jüdische Lehre. Also die jüdische Alte Testament und so beschreibt Seele, diesen Nefesh, diesen Begriff eigentlich anders. Aber halt aus dem Platonismus ist das dann rübergeschwappt in die Kirche. Und im Grunde genommen ist da ja auch wieder so ein Dualismus. Ne? Materie ist schlecht und der Geist, das Himmlische ist gut. Also ein geteiltes Weltbild. Und da ist Kastrup, da ist Idealismus dann auch wieder anders, ne? Und sagt dann, nee, das ist eine Ausdrucksform. Materie ist eine Ausdrucksform von mentalen Sachen. Das gehört zusammen.
Ja.
Ne? Das ist. Und dann ist auch wieder kein Wunder, dass es sowas gibt, wie halt hier, keine Ahnung, kriegst ein Magengeschwür, weil du Stress hast. Also warum ist es denn bitte schön, dass Placebo wirken? Dass mentale Sachen auf den Körper wirken, ne? Also das ist ja ein Zusammenhang. Bei sowas verstehen wir das und sehen das und glauben dran. Aber warum ist denn das da? Naja, weil es eins ist. Ne? Das ist eine Ausdrucksform davon so.
Genau. Es ist eben überhaupt so, dass wir, wenn man diese Weltsicht adaptiert, ganz viel nicht einfach negieren müssen. Das habe ich jetzt eh schon öfter gesagt, aber das ist für mich einer der wichtigsten Folgen von analytischem Idealismus, dass, wenn jetzt jemand sagt, ja, er ist da in einer Seance gesessen und alle haben zuerst gesungen und dann hat es blitzt und es ist ein Stein aus der out of thin air, ja, hat sich der gebildet und ist am Tisch klatscht. Ja. Wenn es das jetzt Menschen mit dem, ich sage immer so gern, geschlossenes materialistisches Weltbild erzeugst, erzählst, die sagen, ja, ich spinnst oder was? Ich meine, Entschuldigung, was soll ich das? Ja? Also die müssen das, kann gar nicht sein. Und ich weiß es ja nicht, wie es jetzt in den einzelnen Fällen ist, ja, aber ich meine, das ist so oft, allein mir gegenüber haben schon so viele Leute Stein und Bein geschworen, dass sie so etwas beigewohnt sind. Oder eben Illo Bernhard von Ludwiger, der sie über Apporten sehr stark, und so weiter. Im analytischen Idealismus ist das jetzt nichts, was man quasi negieren muss, ne?
Nee, gar nicht, ne? Also das ist ja dann wieder, da sind wir bei diesem Meaning and Absurdities, dass sozusagen das große Gesamtbewusstseinssystem, weil es wachsen möchte, uns vielleicht sogar mal ein bisschen drauf stößt, ne? Dass halt die Sachen auf Bewusstsein aufbauen und dass deswegen solche absurden Dinge, die passieren, Und solche Sachen, die dem Weltbild widersprechen, naja, die weisen vielleicht darauf hin, dass das Weltbild einfach falsch ist. Ne? Also das ist dann sozusagen eine Hilfestellung, damit der Wachstumsprozess mal ein Schrittchen weitergeht. Ne? Was ja auch Sinn machen würde, so, dass das dann halt damit zu tun hat. Und ja, da gibt es so viele Sachen. Mir fiel vorhin noch kurz ein, auch wegen diesen Dissoziationen. Da hatte ich mich vor kurzem mit beschäftigt, mit Xenoglossie. Also so Kinder, die dann plötzlich eine Fremdsprache reden und sich teils an alte Leben erinnern. Ne? Also so dann halt irgendwie plötzlich spricht jemand Japanisch, ein dreijähriges, vierjähriges Kind oder Zwillinge gab es da auch in so einer Studie, die sprachen wirklich Japanisch, hatten das nie vorher gehört und so und haben dann erzählt irgendwie, ja, dass sie früher halt, keine Ahnung, Soldaten waren oder sowas, ne? War da, glaube ich. Und da, das wurde nämlich dann auch untersucht, diese Xenoglossie-Fälle, wo Kinder sowas können. Und da hat man festgestellt, dass das immer oder zu einem großen Teil damit zusammenhängt mit Erinnerungen an traumatische Erlebnisse. Hatten wir vorhin, ne? Trauma und Dissoziation. Also als ob irgendwie traumatische Erlebnisse sogar einen Bruch erzeugen können, der von einem Leben zum anderen reichen kann. Also als ob da auch wieder irgendwelche Bewusstseinsprozesse passieren, die wir noch nicht komplett verstehen, die aber halt wegen einer Traumatisierung etwas im Bewusstsein an Wellen auslöst, was später bei dem Kind wieder auftritt irgendwie. Ne? Also du hast so viele Sachen, nicht nur Apporte, sondern alle möglichen krassen Phänomene, die plötzlich Platz finden und wo man nicht sagen muss, das ist Quatsch, sondern wo man sagen kann, hey, spannend, lass doch mal untersuchen.
Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, ist halt die Frage, warum betreibt man Wissenschaft? Ne? Ich meine, wenn man jetzt Wissenschaft deshalb betreibt, weil man herausfinden möchte, wie die Dinge wirklich sind und dann viele der Dinge, die passieren, einfach bestreitet, weil die bisherige Theorie das nicht hergibt, dann kann das nicht funktionieren, das Vorhaben.
Genau. Ja. Ja, genau.
Also was?
Ja. Dann sind wir eigentlich wieder bei der Kirche, ne? Wo es mit Descartes, damit fing es an. Und das fand ich auch cool übrigens vorhin, also ne, hier noch auf Terrasse halt mit meiner Partnerin geredet über das Interview, was gleich kommt und so. Und da hatte sie dann noch, ne, wie gesagt, Psychologin, so den Punkt gehabt, dass ja damals die Kirche ein bestimmtes bestimmte Sache wie die wissenschaftliche Forschung nicht akzeptieren wollte. Ja, das wollten die nicht haben. Deswegen musste man was Neues erfinden, Descartes und so. Ne? Und was war die Folge davon? Naja, dass die Kirche das, was sie verhindern wollte, dass es so mächtig wurde, der Materialismus, dass es eigentlich den Glauben an Bewusstsein und Geist zerstört hat. Oder kurz davor war, das zu zerstören. Und da sagte halt Steffi, dass es im Grunde genommen bei Patienten so ist, dass das, was ich verleugne, das, was ich unterdrücken versuche, dass das halt sozusagen dann zurückkommt. Ne? Und jetzt kulturell gesehen ist das passiert. Also kulturell im großen geschichtlichen Kontext gesehen ist das irgendwie in der Menschheitsgeschichte dadurch passiert. Und jetzt löst sich's wieder. Ne?
Okay.
Also fand ich spannend, wenn man da einfach mal Geschichte und eine Kultur fast wie eine Einzelperson betrachtet. Ne? Und diese psychologischen Mechanismen wieder bewusst sein sollen. Ne?
Materialismus als Psychose, die entstand, weil man den physischen Aspekt quasi nicht wahrhaben wollte.
Ja, so ein bisschen. Ne? Also dass da halt wirklich, genau, also fast wie so eine Zwangshandlung oder so, die dann ja sich gegen sich selbst gerichtet hat nachher, ne? Gegen die, also verrückt irgendwie, zumindest diese Betrachtungsweise auch. Und ich frage mich eh, ob man auch Teile der menschlichen Geschichte, also große strukturelle Entwicklungen, sowas wie Aufkommen von irgendwelchen Ideologien und so, ob man das auch aus der Brille nochmal anders betrachten könnte. Also nicht nur Individuum und mein Bewusstsein, sondern kollektives Bewusstsein von ganzen Nationen.
Ja. Halt spannend, ja, was man da auf verschiedenen Ebenen immer wieder dieselben Muster halt entdeckt. Das ist halt.
Wahrscheinlich, ja. Ich könnte es mir gut vorstellen.
Ein großes Hologramm.
Ja. Fraktal. Ja.
Ein Fraktal. Also noch einmal. Sagen wir jetzt, wir sprechen jetzt schon fast 2,5 Stunden. Das Crop FM Zeitlach hat wieder voll zugeschlagen und wir nähern uns dem Ende, falls jemand noch direkt hier teilnehmen möchte und Jascha eine Frage stellen will, dann bitte anrufen. Die Möglichkeiten habe ich schon mehrfach erklärt, über Zoom einfach einsteigen. Ansonsten, Garfield fragt, was hat der fehlende Glaube heute für Konsequenzen in der Gesellschaft? Möchtest du da was dazu sagen?
Der fehlende Glaube. Ich muss jetzt erstmal Rückfrage eigentlich stellen. Der fehlende Glaube woran?
naja, also, ne, ich glaube überhaupt.
Religiöser Glaube oder Glaube an Bewusstsein oder, ne, das wäre jetzt so ein bisschen die Frage.
Ich unterstelle mir jetzt, so generell der Glaube an irgendwas Transzendentes.
Okay, der Glaube an was Transzendentes.
Also ja. Egal, ob man es jetzt im christlichen Kontext oder muslimisch oder irgendeine andere Religion oder spirituelle Schule.
Naja, aber da sind wir ja voll in dem Thema gerade, ne? Also, dass dann zum Beispiel Erfahrungen, ich sag mal, entwürdigt werden, ne? Also Phänomene, die Menschen erleben, jemand erlebt, ich träume davon, dass morgen Person XY stirbt und dann stirbt sie, ne? Diese Erfahrung ist ja was völlig Krasses, wenn Leute sowas erleben. Und wenn ich jetzt diesen Glauben nicht habe an was Transzendentes, dann entwürdige ich diese Erfahrung immer als Zufall und als Quatsch und naja, sowas kann passieren. Aber in Wirklichkeit haben viele Erfahrungen, die Menschen machen oder Synchronizitäten, vielleicht eine viel tiefere Bedeutung. Ne? Auch vielleicht bei mir jetzt, wenn ich mich mit bestimmten Problemen beschäftige von mir selbst. Ich habe irgendwas, woran ich arbeite, irgendwas, ein Leiden, was ich mit mir mitziehe, eine Angst oder sowas. Und dann werde ich immer wieder in meinem Leben plötzlich auf Situationen gestoßen, wo ich damit konfrontiert werde. Das ist ja fast wie in einem Traum, ne? Wo ich in einem Traum mit meiner Angst konfrontiert werde. Und jetzt passiert sowas im Wachleben. Ne? Dann habe ich wieder einen Arbeitgeber, der mich mobbt, nachdem ich die Arbeitsstelle gewechselt habe. Ne? Ist das vielleicht etwas, also jetzt, ne, wieder transzendent gesehen? Ist das etwas, wo das Bewusstsein sozusagen wachsen möchte und ich nicht wechseln muss, sondern ich durch etwas, eine Transformation durchgehen müsste, ne? Etwas über mich lernen kann, etwas entwickeln kann und so. Ne? Also das, finde ich, wäre schon ein Aspekt, wo Glauben an dieses Transzendente meinen Blick auf mein Alltagsleben verändern kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber es geht, finde ich, darüber hinaus, weil wenn man jetzt Bücher von Kastrop oder von vielen anderen, die wir heute da schon genannt haben oder auch nicht genannt haben, die in diese Richtung denken, liest, aber ich finde gerade eben Analytic Idealism in a nutshell, man braucht dann nicht mehr glauben, sondern man wird eigentlich ganz logisch und rationell dorthin geführt.
Ja, okay, das ist dann Definitionsfragen des Glaubens. Habe ich ein bisschen, also das, okay, klar.
Naja, wenn man es jetzt
als Glauben als, gleich nicht wissen, wenn das nimmst,
genau, wenn man es jetzt ganz klassisch sieht, Glauben hast nichts wissen.
Okay, da bin ich geprägt. Ich sehe Glauben immer ein bisschen anders. Aber okay,
wie siehst du das?
Ja, aber das ist einfach eine Altlast aus meiner Zeugenzeit. Aha. Da gab es es gibt eine theologische Definition im Neuen Testament zu Glauben. Und da sagt der Paulus, Glauben ist die Eigentumsurkunde von erhofften Dingen, die ich noch nicht sehe. Aber er sagt, der Glaube ist eine Eigentumsurkunde. Ich habe also schon etwas und ich bin mir sicher, dass es mir gehört, wie ein Grundstück. Ja, also deswegen ist Glauben für mich gleich nicht Wissen. Ich sehe Glauben eher als etwas sehr, sehr feste Überzeugung, wo ich mir schon Sachen gesammelt habe an Beweisen so, ne? Oder an für mich Beweisen so. Aber das ist eine Definitionsfrage.
Ja, wobei Glaubenssysteme können aber immer und werden auch immer wieder und sollen auch immer wieder zum Einsturz gebracht werden.
Absolut, richtig, ja.
Also das muss was Fluides bleiben, aber was Garfield vielleicht meint, ist nicht so sehr der Glaube, der fehlt, sondern die festgefahrene Meinung über das, was möglich ist und was nicht möglich ist und wie unsere Wirklichkeit funktioniert, ja. Die halt an dem, was tatsächlich existiert, vorbeigeht. Und die mit der Zeit, gerade in der Medizin, glaube ich, furchtbare Auswirkungen hat.
Voll, ja, stimmt.
Aber nicht nur dort.
Ja, hast recht, klar. Ja. Ja, also Garfield, du hast die Chance noch, drauf zu antworten. Und wir glauben, dass dein Glaube so und so vielleicht bei dir gemeint ist, aber vielleicht glauben wir es ja falsch. Also vielleicht magst du es nochmal definieren, dann dann könnte man besser drauf eingehen. Aber ansonsten, klar, wenn was mir gerade auch kam, wir haben ja auch heutzutage so einen technologischen Tunnelblick, ne? Also die Probleme, die wir haben, die müssen wir mit physikalischer Realität muss das angepackt werden. Aber sowas wie Schamanismus, also ich heile mit irgendwie einem Tanz, den ich aufführe oder mit irgendwelchen Symbolen, die ich zeichne oder, ne, also das hat ja alles gar keinen Platz in Castrops Weltbild, also in dem Idealismus, hätte das aber Platz als eine andere Art Technologie, eine Technologie des Bewusstseins, ja, die man erstmal verstehen muss, ne?
Ja, das möchte ich auch noch kommen. Dein Hintergrundgeräusch ist voll interessant. Also Hunde und Katzen sind da bei dir im Hintergrund.
Das tut mir leid.
Man hört
Katzen, das ist unser Kater. Ja. Der ist so ein Bengale, der schreit manchmal irgendwie, der erzählt gern.
Ah, ja. Er möchte auch mitreden, das verstehe ich.
Ja, genau.
Er hat auch was zu sagen. Ne?
Absolut.
Gerade zu dem Thema, da sicher was zu sagen. Da wette ich was.
Definitiv, ja. Doch.
Ja, aber jetzt, also wie gesagt, sehr gern direkt mit uns sprechen, aber sonst, ich habe den Chat jetzt auch noch ein bisschen im Auge, aber jetzt so schon langsam zum Abschluss kommend. Ja, Technologien, um Realitäten zu erschaffen, ne? Golems, Tulpas, haben wir da noch.
Ja.
Ja, also.
Ja.
In die Richtung hast du jetzt gemeint, ne?
Ja, genau. Also erstmal zu sagen, so, gibt es, also Placebo, okay, ne, fangen wir mit Placebo an. Den Placebo, der wird in jeder Studie mit einbezogen, wenn ein Medikament getestet wird. Ne? Placebo kontrolliert, weil man weiß, ein Placebo, wenn ich irgendein Zuckerpillchen gebe, das hat auch immer irgendeinen Effekt. So, ne, das hilft auch. Und da ist ja schon irgendwie, okay, man bezieht mit ein, dass nur der Glaube an etwas halt eine medizinische Auswirkung hat. Aber was werden, wenn man das jetzt wirklich nutzen kann? Also wie kann man das denn steigern? Oder, ne, oder sind diese alten Sachen, die da genutzt wurden, ne, sowas, was man heute als Schamanismus bezeichnet oder so, ist da mehr dran? Ist das wirklich wie eine Art Technologie? Ich muss dran denken, ich hatte von der Essentia Foundation, die der Castrop gegründet hat, letztens ein Video gemacht, da ging es um eine Wissenschaftlerin, die hatte so ein Volk in den Anden untersucht. Und war da halt bei denen lange gewesen. Und da hatte auch der Schamane ihr dann erklärt, bei einem bestimmten Ritual, wo er die Person mit Rauch anpustet und so. Da hat er ihr das genau erklärt, was er da macht und was bei ihm passiert. Und er hat ihr dann gesagt, oder sie hat so beschrieben, dass es so war, wenn er die Person mit Rauch anpustet, in dem Moment ist das fast für ihn wie so ein Röntgenbild. Also dann sieht er, wo sind die Krankheiten. Für uns jetzt völlig strange, ne? Aber sie sagte halt so, also das war auch ein bisschen Kritik an Castrop, in einem Punkt, wo er Placebo irgendwie, weiß ich nicht so ernst genommen hat, wie sie es wollte oder so. Aber wo sie wirklich gesagt hat, Moment mal, kann das sein, dass die irgendeine Art von Technologie oder Umgang haben mit Bewusstsein, der ihnen andere Dinge ermöglicht, ne? Andere Wahrnehmung ermöglicht. Und ja, können wir da hinkommen, ne? Und was du jetzt sagst mit Tulpas, also könnte man komplette Entitäten erzeugen. Ja, wer weiß, ne? Das. Ich habe vor 2 Tagen mit einem Freund von mir gesprochen, der ist evangelischer Pfarrer. Da haben wir uns über Dämonen unterhalten und so. Und da hatte ich ihm so ein bisschen was gefragt. Und er hat dann nachher noch gesagt, das fand ich auch ganz interessant, auch wegen diesem, können Menschen sowas hervorbringen? Und da hat er gesagt, wenn ich mich erinnere, dass solche Ideologien die Menschen hervorbringen, von mir aus jetzt wie Kommunismus oder sowas, dass selbst er sich manchmal fragt, ob komplette Ideologien auch fast wie so eine Entität werden können. Ne? Also dass auch die wie so eine Tulpa, also wie so ein lebendiges Wesen, das im Grunde genommen eine Ideologie auch auf irgendwelchen Ebenen des Bewusstseins fast wie Entitäten sein können.
Also derartiges höre ich nicht zum ersten Mal, ja. Also ich glaube, es ist so.
Ja, und es wird auch Sinn ergeben, ne, dass manches so fortdauert und Kultur weiter beeinflusst und so, ne?
Es ist etwas, wo sich sehr, sehr viele Menschen darauf konzentrieren, ihre Gedanken darauf richten und dass das dann irgendwann zu einer eigenen Entität mit Eigenleben wird, ist jetzt nicht so weit hergeholt, würde ich sagen, nach dem all dem Gesagten.
Nee, und vielleicht ist es ja auch manchen Kreisen bekannt, wie man es macht, ne? Also ich meine, das ist jetzt halt, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber wenn es so wäre und man kann halt Bewusstsein von Menschenmassen lenken durch Medien und könnte halt bestimmte Ängste nutzen, um halt irgendwelche Ziele zu erreichen, die jetzt sozusagen Bewusstseinstechnologie wären. Jetzt nicht einfach nur, weil man Menschenmassen lenkt, sondern weil man irgendwelche Ebenen darunter mit beeinflussen kann, ne? Who knows? Ich weiß es nicht, ob so ist. Es gibt Leute, die sagen auf jeden Fall, da weiß ich nicht, ne? Ich bin nur offen für solche Sachen. Aber ich habe keine Ahnung, ob so ist, ne? Also.
Ja. Room 302 schreibt, deshalb spricht man von Finanzwesen.
Ja, super. Und Rechnungswesen, stimmt. Ja, ja, wer weiß. Ja. Ob's da irgendwie. Also zumindest sind diese Sachen ja auch mentale Prozesse, ne? Im Idealismus.
Ja.
Also alles.
Ja, alles ist ein mentaler Prozess, ne? Also genau. Daher.
Ja.
Ja.
Ja, ja, und das ist, ich weiß nicht, hast du das auch manchmal? Mir geht's jetzt auch mittlerweile so, und das ist eben dieser Prozess in mir selbst durch das Beschäftigen damit, dass ich manchmal einfach dann auch irgendwie durch die Landschaft laufe oder ich sitze im Zimmer und gucke mir eine Wand an und bin von so banalen Sachen wie einem Stein oder einer Wand fasziniert, weil ich mir dann manchmal wirklich denke, so, wie krass ist das denn? Das ist irgendwie irgendwas Mentales. Weißt du, die so Alltagsgedanken verändern sich halt, das will ich einfach damit sagen. Hast du sowas?
Also ich habe immer schon das große Erstaunen davor, dass überhaupt irgendwas existiert.
Ja, ja, genau.
Also man sagt dann, ja, glaubst du, dass es UFOs gibt und so weiter und wie arg wäre das und so und dann denke ich mir, warum gibt es überhaupt irgendwas?
Ja, genau.
Das ist eigentlich einmal das größte Wunder, dass dann noch UFOs rumschwirren, das ist eigentlich nur mehr so ein bisschen was obendrauf, aber
ja, voll.
Stimmt. Das ist eigentlich ja.
Ja, ist so, ne? Und deswegen ist ja hier jetzt auch die ganze Sendung, also mit dem Thema Bewusstsein, das ist ja, finde ich, ich weiß es nicht, da draußen an euch so, aber ich finde, wenn man da irgendwie Blut geleckt hat, das ist, ich weiß auch nicht, das lässt mich nicht los, so. Ich habe das Gefühl,
das ist unmöglich, das kann ja, einem nicht mehr loswerden. Da geht's, ich habe es in letzter Zeit schon öfter gesagt, das sind so Themen, da geht's um alles.
Ja, genau.
Und zwar buchstäblich.
Ja.
Es geht um alles. Das überhaupt ist und warum es ist und so weiter. Und warum es essen muss, um zu sein und was auch immer.
Ja.
We are merely spies of nature, schreibt er im Analytic Idealism in a nutshell auf Seite 140. Ja, interessante Vorstellung, vielleicht jetzt so zum Ende noch einmal dieser Gedanke, dieses Allbewusstsein, dieses große Ganze, aus dem wir uns dann individualisiert haben, ja.
Mhm.
Kempler hat ja auch ganz eigene Begriffe dafür, ja. Also, das ist ja eine Art Vehikel, derer wir uns dann bedienen, um in dieser Realität zu existieren. Ja, wir werden quasi ausgeschickt, um uns die Natur der Dinge, um all das, was da jetzt existiert, zu erkunden und uns darin zu erfahren und das mit heimzubringen.
Hm. Ja, ja, genau. Ich finde da auch wieder, ich habe ja immer bei mir auf dem Kanal, also diese beiden Seiten, ich trage ja auch den kleinen Theologen in mir, der das irgendwie alles spannend findet. Und ich finde immer dieses, ne, jetzt jüdische Alte Testament, der Mensch ist Bild Gottes, ne? Die Definition ist da. Und das finde ich halt auch so faszinierend. Also dieses, dass das damals da schon stand, also jetzt Bild im Sinne von damals Tempelstandbild, ne? Sondern Figur, die da stand, die war ja der Proxy des Gottes. Und durch diesen Proxy sozusagen wurde da halt die Kontrolle über eine Region ausgeübt oder so, ne? Und der Mensch als Bild, als lebendiges Standbild von diesem universellen Bewusstsein, also so ein Avatar, so ein Proxy. Und das ist so ein alter Gedanke auch, ne? So, als ob es irgendwie wieder verloren gegangen ist und wir finden es neu, aber auf eine neue Art und Weise auch jetzt, ne? Auch durch diese wissenschaftliche Weltsicht, die gab es ja noch nie so krass wie jetzt heute. Und ich glaube schon, dass es auch irgendwie toll ist, dass wieder diese kleinen Perspektiven, die durch die Menschen halt da entstehen, dass das eben auch so ein, ja, es fühlt sich so nach Wachstum an und wir kleinen Proxys dürfen irgendwie da mitmachen, ne? Es ist beeindruckend, die kleinen Spione.
Ja, Garfield fragt dann noch, wie kommt es, dass manche Menschen einen Sinn für die Schönheit der Natur haben und manche wieder nicht?
Hm.
Ja, gute Frage, hängt wahrscheinlich mit deren individueller Geschichte ab, die sich vielleicht über weit länger schon zieht als nur dieses physische Leben.
Ich hätte also das, da gibt's bestimmt auch wieder verschiedene Antworten. Vielleicht eine, die ich letztens total spannend fand, und zwar in Bezug auf psychische Erkrankungen nochmal, also Depressionen, ne? Depressionen und im Gegensatz dazu Psychosen, weil das war auch in der Veröffentlichung von der Essentia Foundation, von einem Wissenschaftler, einem Neurologen aus Italien, Namen weiß ich nicht mehr, der hatte da halt drüber geschrieben. Und der hat halt gesagt, kann es sein, aus idealistischer Weltsicht, dass eine Depression, die jemand hat, dass sozusagen dieser Strudel, dieses Abkapseln vom universellen Bewusstseinsmeer, ne, dass sozusagen dieser Dissoziationsprozess extrem stark geworden ist. Also ich kapsel mich extrem von diesem universellen Bewusstsein ab und deswegen fühle ich mich extrem einsam. Und ich habe auch gar keinen Blick für Schönheit. Alles draußen ist grau und düster und ich bin hoffnungslos und isoliert. Wenn das nach Castrop stimmt, dann könnte man sich fragen, welche Medikamente helfen denn dann? Naja, was hatten wir jetzt heute? Falls es stimmt, dass Psychopharmaka wie Psilocybin die Hirnaktivität bestimmte Areale senkt und den Filter senkt, dann müssten die helfen. Und, oh Wunder, es wird dran geforscht, dass, ne, zum Beispiel Psilocybin bei Depressionen ganz tolle Erfolge erzielen kann.
Ja, generell Psychedelika kommen in die Forschung, in die Psychiatrie, ne, wieder zurück, nachdem sie ja jahrzehntelang verteufelt. Man muss aufpassen mit dem Zeug, also
absolut, klar,
don't try this at home, yada yada.
Klar.
Aber sie werden, ihre therapeutische Wirkung, die, glaube ich, unglaublich ist, wird endlich wieder erkannt. Ja,
ja, genau. Und da halt sozusagen diese Substanzen, die ja eigentlich auch nur mentale Prozesse sind und so, aber die dann halt so wirken, dass meine Dissoziation etwas geringer wird. Mein Filter, den ich habe, der so unglaublich hart geworden ist, der Filter wird etwas dünner, ne, wenn ich diese Substanzen nehme, wenn ich die in geringen Dosen nehme.
The veil dims.
Genau, richtig. Der Schleier wird etwas gelichtet, ja. Und dann können die Leute plötzlich wieder die Natur draußen genießen, ne? Können wieder Farben schätzen, die Klänge von Vögeln wahrnehmen und so, weil diese dissoziative Grenze etwas durchlässiger wird. Gegenbeispiel, Leute, die eh schon eine Psychose haben, wo vielleicht die Grenze generell schon sehr, sehr durchlässig ist, da wird abgeraten, sowas zu nehmen. Warum? Naja, dann kann es zu viel von außen reinkommen und ich kann das gar nicht mehr irgendwie filtern, ne? Also dann hätte es den gegenteiligen negativen Effekt.
Ja, aber diese Sicht bringt natürlich auch eine ganz neue Sicht, oder ganz neue natürlich nicht mittlerweile, aber eine andere Sicht auf Psychosen.
Ja, genau.
Und psychotische Zustände.
Ja, ja.
Das ist möglicherweise sehr oft auch eine erweiterte Wahrnehmung, aber eine Wahrnehmung von etwas, das schon ist. Aber das nicht verstanden und verarbeitet werden kann.
Genau.
Und wenn dann jemand nur die Antwort hat, ja, da nimm das, damit unterdrückst das, ja, wird kurz weggehen und dann halt wieder kommen, umso stärker. Ne? Dann sind wir wieder bei den unterdrückten Psychosen. oder
ja, ja, genau. Ne? Also da ist auch auf jeden Fall Forschungsbedarf. Ne?
Also muss manchmal natürlich, also ist manchmal natürlich total notwendig, dass jemand einfach mal runterkommt. Völlig klar.
Total,
aber ja. Lösen wird es dadurch wahrscheinlich nicht. Ja.
Nee, genau, da denke ich auch. Ne? Da ist auf jeden Fall diese Weltsicht da einzunehmen, ich glaube, das kann nur bereichern, ne? Und neue Ideen aufmachen und überlegen, wie es funktioniert und so. Ich denke auch, das ist, kann man hoffen.
Auf ein paar Seiten weiter schreibt er, Nothing is lost when the altar, also das ist jetzt wir und unser Altar, also unser
Ego,
unser Ego oder that goes by your name, comes to an end at death. Also es ist nichts verloren, wenn dein Avatar irgendwann zu Grabe getragen wird.
Ja.
Ist alles noch da.
Naja, genau. Na, da finde ich ja auch die Nahtoderlebnisse schön und beruhigend. Ne? Also ich habe schon Schiss auch, so vor dem irgendwann so ist das Ende von Jascha erreicht. Fühlt sich nicht so cool an, aber wenn man dann Nahtoderlebnisse hört, und ich weiß noch eine Aussage von einem katholischen Pfarrer, der ein Nahtoderlebnis hatte und trotzdem Pfarrer geblieben ist, obwohl er auch selbst sagte irgendwie, dass das Glaubenssystem, also das, was dahinter ist, ist viel größer als das, was er da halt sozusagen kirchlich macht.
Interessant, ja.
Sehr sympathisch, ja. Wie heißt der nochmal, der mal die Interviews macht? Komme ich jetzt nicht drauf. Bekannter YouTube-Kanal mit diesen ganzen Interviews von Nahtoderlebenden. Auf jeden Fall hat der gesagt, was er erlebt hatte, war ein unbedingtes Meer an Existenz. Also M-E-H-R. Ne? Nicht das Wasser, sondern ein unbedingtes Meer von sich selbst. Es war nicht, dass er nicht mehr er war, aber es war ein unbedingtes Meer. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Zu dieser Gedanke so, okay, das, was wir jetzt sind, ist das, was dann ist einfach viel mehr als das jetzt. So, ja, es löscht das nicht aus, sondern vielleicht erweitert es einfach maximal. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke auch daran.
Das Meer ist viel mehr. Hümer, oder fragt da jemand, weil du jetzt nach einem Namen gesucht hast, Hümer oder H-Y-M-E-R?
Der weiß nicht. Von Thanatos TV.
Ja.
Heißt der Hümer? Ich hab den Namen jetzt.
Okay.
Also auf jeden Fall Thanatos TV.
Peppa B. Fragt Jürgen Ziewe, den hätte ich auch vielleicht genannt, aber ja. Der beschäftigt sich gar nicht so sehr mit Nahtod, war ja schon mal bei mir zu Gast, sondern eher eigentlich mit transzendalen Erlebnissen in jeder Hinsicht halt. Ne?
Ja.
Empirische Jenseitsforschung heißt der Kanal. Ein anderer Kanal ist Thanatos. Okay.
Genau, ja, Thanatos. Ja. Ja. Genau, den meinte ich.
Ja, es gibt da immer mehr interessante Dinge auch. Ja, also Einstein hat ja, selbst Einstein, ja, also der ja wirklich.
Hümer, so, ja, genau. Werner Hümer.
Ne? Ah, Hümer, ja. Okay.
Ja, ja, genau. Also. Ich war gerade bei HY Hümer, ja.
Siehst du, also danke. Der Crop kommt immer wieder.
Gut seid ihr dann
auch. Ein Pool an Wissen, Werner Hümer, ja. Huemer oder wie auch immer. Ja,
ja genau.
Einstein hat ja dann auch einmal gesagt, Space-Time, a stubbornly persistent illusion. Also die Raumzeit ist eine hartnäckig persistente Illusion.
Ja, genau.
Das hat Einstein gesagt. Ich habe es jetzt nicht, ich hoffe, das hat er wirklich gesagt, aber ich glaube, ich habe es aus dem Buch, also der Kastrop wird es schon verifiziert haben. Aber ja, also das ist schon auch jenen, auf denen unser Weltbild basiert, kommt mir vor, denen war das schon klar, dass da noch viel ungeklärt ist. Ne? Die waren halt nur vorsichtig, weil die Wissenschaft halt mit Dingen operiert, die konkrete Vorhersagen erlauben und nicht irgendwie das ist natürlich ein anderer Anspruch und der ist auch wichtig und interessant, aber er hatte dann irgendwo seine Grenzen und dann soll man nicht versuchen, mit dem Ansatz Dinge zu erklären, die damit nicht zu erklären sind und die Welt nur eben grau machen.
Ich finde auch da, ne, was du jetzt von Einstein dann so das Zitat, das finde ich persönlich auch total spannend. Ich bin ja jetzt, ich bin kein ausgebildeter Quantenphysiker oder sonst irgendwas. Ich lese mich da auch nur rein und finde die Sachen halt faszinierend und versuch's zu durchdringen. Aber was ich halt jetzt von verschiedenen Seiten, was man immer wieder hört, und das wird dann auch stimmen, denke ich, ist einfach, dass diese Sache mit Raum und Zeit, wie wir sie kennen und so, dass halt heutzutage eigentlich klar ist in der Physik, dass das nicht die grundlegende Realität ist. So. Das ist halt eher so ein emergentes Phänomen. Also irgendwas muss dahinter liegen. Also Raumzeit ist nicht das Weisheitsletzter Schluss. Und das finde ich schon auch faszinierend, dass selbst wenn man jetzt noch gar nichts so richtig mit Bewusstsein zu tun hat, dass aber die Wissenschaft heute, die ist einfach an einem Endpunkt, wo sie, naja, irgendwie neue Fässer scheinbar aufmachen muss, ne? Um die Realität besser zu begreifen, weil das, wo wir dachten, das ist es, das ist scheinbar nur irgendwie ein Schattenwurf von irgendwas Größerem.
Ja, um jetzt nochmal zurückzukommen, wenn wir jemals das UFO-Phänomen wirklich begreifen wollen, müssen wir das Instrumentarium auf jeden Fall erweitern.
Total, ja. Und noch ein paar Sendungen mehr drehen.
Das sowieso. Ja, ja, ich würde sagen, damit kommt die heutige zu einem Ende. Außer du möchtest du noch irgendwas abschließend zu dieser Riesenthematik sagen, über die wir uns gerne in Zukunft weiter unterhalten können, weil wir haben sicher nicht einmal ansatzweise alles gesagt.
Ja, ja, man könnte in jedes kleine Detail natürlich immer irgendwie intensiv abtauchen und so, ne, in die ganzen Studien und was auch immer. Nee, ach, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ich kann nur sagen wieder, dass es ein Genuss ist, mit dir hier zu reden und mit euch da draußen, was ihr geschrieben habt und wenn auch keiner angerufen hat. Ich hoffe, vielleicht hat es ja damit zu tun, entweder war es total konfus und alle sind abgesprungen oder es war halt ausreichend erklärt, dass keiner eine Frage telefonisch stellen musste, dann ist ja auch gut.
Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, hoffe. Oder ich hoffe, es ist eine Mischung aus beiden.
Nicht nur ich hoffe es auch, so, ja. Genau. Aber ich finde es auf jeden Fall, Leute, ey, steigt in das Thema ein, weil es unglaublich fesselnd. Und es laufen alle möglichen Fäden einfach bei dem Thema zusammen, finde ich. Ob es Kultur, Geschichte, Religion, Physik, hier paranormales UFO-Phänomen, irgendwie alle Fäden, finde ich, laufen da irgendwie hin. Deswegen Philosophie, Linguistik, es ist einfach krass.
Genau so ist es. Ja, Jascha, vielen Dank für dieses abermals sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, es wird nicht das letzte gewesen sein. Es gibt ja immer wieder großartige Dinge, mit denen du dich auf space.science, deinem YouTube-Kanal, und da gibt es natürlich auch eine Website unter der Adresse space.science.
Faith.science. Ja, ja, genau, alles gut.
Aber jetzt habe ich immer deinen Vornamen richtig gesagt. Also beides kannst du jetzt nicht verwarten. Ja, also entweder der Name oder, okay.
Da schließt sich der Loop.
Jascha Schmitz und seine Website face.science. Sehr zu empfehlen, großartig gemacht. Und
vielen mit Dank.
Themen, die genau auf meiner Wellenlänge liegen. Und ja, vielen Dank, dass du wieder einmal da warst. Und noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tausend Dank, Tarek. Dir auch.
Okay.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal, und zwar am 1. Mai ist das, ist mein Gast Salvatore Princi ein weiteres Mal. Mich sehr freut auch. Auch einen großartigen YouTube-Kanal, den ich nur sehr empfehlen kann. Er wird mein Live-Gast sein und wir sprechen über KI und Gesellschaft und was auch sonst noch da so ansteht. Man sieht ja auch, sein Kanal diversifiziert sich da gerade sehr. Also er bezieht da sehr viele Dinge mit ein und da geht es um alle möglichen Dinge. Aber KI ist natürlich da immer wieder im Zentrum seiner Überlegungen und da tut sich auch dermaßen viel, allein schon die neue Claude-Version, die jetzt droht, alle möglichen Schwachstellen aufzudecken. Also, wow, die Realität verändert sich, kann ich nur sagen. Da rumpelt's ordentlich und das Thema KI ist da ganz zentrales Ding. Also fast ein bisschen unerwartet, wie rasant sich das jetzt in den letzten 4-5 Jahren jetzt dann wirklich entwickelt hat. Das war schon ein bisschen absehbar, aber Wahnsinn. Ja, ich freue mich sehr, wie gesagt, zu hören am 1. Mai 2026. Bis dorthin, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 1. Mai. Macht es gut. Thank you.
passing once, passing twice. I wouldn't recognize today, passing by.